Filmzeitreise.
Hallo und herzlich willkommen zum Post-Credit-Talk Filmzeitreise Edition. Ich bin die Bezi.
Und ich bin die Chiara. Hi!
Hallöchen! Wir besprechen Filme von vor 20 Jahren und zwar den Juni 2006. Mai haben wir ja schon hinter uns gebracht. So, der Juni 2006 und die Chiara ist dabei und da freue ich mich sehr.
Ja, wir haben wirklich lange auch keine mehr zusammen gemacht, keine Filmzeitreise.
Nee, das stimmt.
Ja, doch.
Ja, jetzt haben wir allerdings ein bisschen, was haben wir für einen Monat erwischt? Ja, ich will nicht so viel vorwegnehmen.
Ja. Ja, es ist ein bisschen, dafür, dass ja der Mai wirklich sehr stark war, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt im Juni die Luft raus war, beziehungsweise, keine Ahnung, alle Leute sind wahrscheinlich noch in die Filme von Mai gegangen. 2006, ich glaube, es war WM, vielleicht ist das auch der Grund. Irgendwie.
Du hast recht. Ja, auf jeden Fall. Sommermärchen. Ach, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja.
Weil, also, ja, ich fand, wir hatten ja auch, also, uns hier überhaupt auf Filme zu entscheiden, über die wir jetzt reden oder die wir dann halt gucken, das war ja auch schon ein kleiner Kampf, nenne ich es jetzt mal. Also,
total.
Ja, ich meine, wir können euch ja auch noch ein paar Filme nennen, die es sozusagen nicht geworden sind.
Mhm.
Ich hatte jetzt bei mir noch auf der Liste beispielsweise Shaggy Dog. Das war jetzt ein Film, also das sind halt so die Filme, von denen man vielleicht wenigstens schon mal was gehört hat, wo man so den Titel kennt, so, aber halt sonst irgendwie gar nichts. Shaggy Dog hatte ich jetzt noch irgendwie auf meiner Liste. Ja. Das Omen.
Genau, die Neuauflage vom Omen, genau. Da war ich nicht, der war gar nicht so schlecht. Ich habe den damals nämlich gesehen. Ich war da nur nicht in der Stimmung für so einen richtigen Downer. Wobei ich Leif Schreiber sehr gerne sehe, habe ich dann auch wirklich, der hat es fast geschafft. Das stand die ganze Zeit so ein bisschen auf der Kippe, ob ich den nicht doch gucke. Weil Leif Schreiber ist ja schon, der ist schon cool, den sehe ich eigentlich immer ganz gerne. Ja. Aber der hat es dann doch nicht geschafft. Und dann war noch, wo ich auch ein bisschen traurig bin, dass er es nicht in die Rotation geschafft hat, ist der erste Studio Ghibli-Film. Der ist von 84, also aus den 80ern, Mitte der 80er. Und die haben den dann aufgrund des Erfolges von Chihiro und was da sonst noch alles war, haben die den dann nochmal released im Kino. Wie heißt der?
Das Schloss im Himmel, genau.
Schloss im Himmel.
Und
ja, der ist
kam halt,
richtig toll, aber.
Ja, voll. Aber der kam halt so 1986 raus und also in meinem Kopf war das auch so davon, boah, ich würde den schon auch gern über den reden, aber das fühlt sich übelst falsch an, dass der halt 40 Jahre her ist sozusagen.
Ja,
irgendwie
ja.
Das ist eine andere, ist ein anderes Format, sag ich jetzt mal, für den Podcast.
Ja, ja, ja.
So, you know? und irgendwie war das dann so, nee, komm, okay, wir nehmen was anderes. Der Monat ist eh, ja,
hast somit. Du. Ist ein Gurkenmonat, Leute. Ja. Sagen wir, wie es ist. Es ist ein Gurkenmonat, aber wir holen für euch das Beste raus. Ich habe tatsächlich auch ein kleines Juwel entdeckt, ne? Habe ich nicht mit gerechnet? Ja, doch. Also bleibt dran, trotzdem. Und ich meine, die Gurken besprechen wir für euch ja auch ganz, tun unser Bestes, dass ihr auch unterhalten seid. Und dass ihr nicht in die gleichen Fallen rennt, in die wir gerannt sind und Sachen guckt, die man nicht gucken sollte. Aber hattest du denn gesehen, das Schloss?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich hatte ganz viele von den anderen, von dem Regisseur. Aber das war tatsächlich auch eins der wenigen, das ich jetzt nicht gesehen hatte. Wie gesagt, das also war halt, ich habe ja auch übelst lange hin und her überlegt oder war so, hä?
Ja.
Und dann war es so, okay, gut, nein, komm, ich nehme jetzt hier den anderen, der passt zu, ich glaube, zu dem ganzen Vibe von der Folge. Deshalb. Ist es dann ja was anderes geworden, genau.
Ja, und ich fühlte mich dann auch nicht, weil diese Studio Ghibli-Produktion, die sind ja wirklich eine eigene, fast wie eine eigene Kunstform. Da fühlte ich mich nicht gut genug informiert und fühlte mich dem nicht gewachsen. Also ich dachte, ich könnte dem vielleicht dann auch nicht so gerecht werden. Ne?
Voll.
Der Franz ist ja zum Beispiel einer, der die alle geguckt hat und der das auch immer gut zu bewerten und zu erklären weiß, aber da fühlte ich mich jetzt nicht gewachsen, da wollte ich nichts, wollte ich auch dann nichts Falsches sagen.
Nee. Und theoretisch, also dann können wir ja auch in einem anderen Format theoretisch dem Film ja auch mehr irgendwie die halt Bühne geben, weil jetzt theoretisch dann ja auch mit den ganzen anderen Filmen, dann, also, keine Ahnung, da haben wir doch ganz viel anderen Kram zu bequatschen und dann kann der vielleicht auch gar nicht so scheinen, wie er es eigentlich könnte. Und deshalb
so
haben
ist
wir
es,
glaube ich, schon richtig gemacht.
Also, wir haben uns für die Gurken entschieden. Gut, dann soll ich direkt mal die erste machen?
Let's do it.
Pass auf. Von den ganzen Gurken, ne? Habe ich gedacht, komm, dann nehme ich jetzt den trashigsten von allen. Und zwar Slither. Warte mal, der hat so einen geilen deutschen Beititel. Voll auf den Schleim gegangen.
Oh nein.
Slither. Voll auf den Schleim gegangen. Den habe ich mir rausgepickt. Und jetzt kommt der Hammer. Der war richtig gut.
Oh mein Gott, wirklich?
Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Ich habe gedacht, komm, ich gucke jetzt den schlechtesten und dann zerreiße ich mir das Maul darüber. Aber dann hat sich rausgestellt, der war wirklich, wirklich unterhaltsam und wirklich auch nicht schlecht gemacht, ne? Ganz abgefahren. Also pass auf, ich erzähle euch ein bisschen was. Das ist eine Science-Fiction-Horror-Komödie, Body-Horror auch, Splatter-Elemente. Und so hat so einen Trauma-Einschlag. Weißt du, was Trauma ist?
Nee.
Das sind diese ganz, ganz, ganz super trashigen, auch mit ganz viel Splatter gemachten, aber sich nicht ernst nehmenden Filme. Da gibt es so eine Reihe von Filmen, irgendwas mit einem Chicken, boah, irgendwas haben wir da auch mal im Kino gesehen, in so einer Spezialaufführung. Also Trauma ist auf jeden Fall gefeiert, dafür super trashig zu sein. Da gibt es auch irgendeine Neuauflage jetzt von einem. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Aber grundsätzlich ist das auch noch, dieser hier, Slither, ist auch ein Film von James Gunn. James Gunn ist ja Leuten bekannt, zum Beispiel von Guardians of the Galaxy.
Mhm.
Und dann bei der Recherche hat sich herausgestellt, dass der am Anfang viel in diesem Trauma-Genre unterwegs war. Ne? Also viel diese trashigen, mit Practical Effects, mit Masken, mit irgendwelchen Puppen, mit irgendwem fällt ein Auge raus und so. Ne? Also das hat er wohl viel gemacht am Anfang seiner Karriere.
Mhm.
Und dieser Humor, den man auch bei Guardians of the Galaxy findet, also nimmt sich ja gar nicht ernst, der Film. Ne? Und das finde ich sehr erfrischend. Und das sieht man hier auch schon. Also es ist ja besser, wenn ein Film, ein vermeintlich trashiger Film, sich nicht ernst nimmt, als wenn man einen ernsthaften Film anguckt, der scheiße ist, und der aber voll ernst genommen werden will, weißt du?
Ja.
Das ist dann so, oh. Ne? Und hier muss ich sagen, ich war von Anfang an entertained. Also das gehört auch so ein bisschen zum Genre des Cosmic Horror. Da ist in einer Kleinstadt, die wir so ein bisschen vorgestellt kriegen, da fällt im Prinzip ein Meteorit fällt in einem Waldstück auf die Erde und dann kommen da und dann sind da irgendwelche Alien-Slugs drin, so Alien, wie so Schnecken, wie so Nacktschnecken sehen die aus, so ein schleimige kleine, ne, Dinger, so ekelhafte und die befallen dann quasi die Stadt, weil die verändern dann das Wesen von den Leuten. Einer kommt und piekst da drin rum und sagt, was ist denn das hier für ein Schleim? Das kennt man auch schon irgendwie ein bisschen.
Ja.
Ne? Und dann kommt diese schleimige Schnecke und kriegt dem in den Bauchnabel. Alles total grafisch, aber auch irgendwie witzig. Ne? Mhm. Und dann ist der auf einmal ein anderer Typ und ist irgendwie noch böser, als der vorher schon war, weil der war schon auch das Arschloch in dieser Geschichte, ne, der seine Frau schlecht behandelt hat und so. Auch eine interessante Wahl. Und der wird dann jetzt noch böser und dann kriegt er so dicke Pusteln am Kopf, immer mehr steigert sich das an. So richtig Body-Horror-mäßig, ne? So von Szene zu Szene wird der immer freakiger und dann wird der so ein großes Monster, dann wachsen dem Tentakel. Dann holt er sich noch eine andere Frau, die wird dann geschwängert mit seinen ganzen Slugs. Und dann wird die so ein Ei, wie so ein ganz, also das ist total witzig, die ist so ein riesengroßes Ei, was den ganzen Raum ausfüllt, also aus Haut. Und hat dann so den Kopf vorne drauf sitzen, ihren alten Kopf. Und alles um sie rum ist, weißt du? Und dann platzt die und dann kommen die ganzen schleimigen Schnecken.
Oh, es ist eklig.
Also alles. Ja. Und alles ist Also das sind immer diese Szenen wieder wie bei Das Ding aus einer anderen Welt ist so und neuerdings ein bisschen ernsterer Film The Substance, ne, da verändert sich ja auch der Körper und so und das ist dann alles so voll grafisch, aber es ist dabei, also du kriegst da keine Albträume von oder so, ne?
Okay.
Das ist wirklich die ganze Zeit nur auf witzig. Das ist schon, wenn die Stadt etabliert wird, siehst du nur die fertigsten Leute irgendwie und alle sind irgendwie ein bisschen, ja, alle sind so ein bisschen daneben. Dieser Böse, also die Hauptfigur, der von den Slugs da infiltriert wird, das ist Michael Rooker. Den kennt ihr aus, das ist Merle aus Walking Dead.
Ah.
Zum Beispiel, ne? Also der ist wirklich auch, das ist wirklich auch ein richtiger Schauspieler, so ein ernstzunehmender, aber der ist sich auch nicht davor fies, witzige Sachen zu machen. Ich habe den zum Beispiel mehr in irgendwelchen witzigen Filmen gesehen. Der hat aber auch so einen Film gemacht, Henry, Portrait of a Serial Killer. Das war so ein ganz intensiver, so ein Psychodrama und da ist das eher der Serienkiller. Das ist wiederum ein ernsthafter Film. Also das fand ich eine ganz schlaue Sache, da jetzt einen ernsthaften Schauspieler zu nehmen, der aber bereit ist, sich auch so ein bisschen lustig zu machen und so über sich selber und die abgefahrenen Masken zu tragen und die Pusteln sich auf den Kopf schminken zu lassen. Und der hat das super gemacht, ne? Also der ist schon wirklich ganz schön finster, ganz schön bedrohlich vorher schon. Und dann, ja, wird der noch schlimmer durch dieses Wesen aus der anderen Welt.
Ah.
Dann haben wir noch auch ein Fan-Favorite, Nathan Fillion.
Ja, ne? Lieben wir.
Also wenn du den siehst, dann weißt du, okay, das ist ein witziger Film.
Mhm.
Der Film ist, der möchte witzig sein, sonst wäre Nathan Fillion nicht dabei, oder? Ich habe den auch noch nie in irgendwas ernsthaft gesehen. Der nimmt sich ja auch nie so richtig ernst. Der kann es bestimmt auch, aber der ist ja ein Fan-Favorite und Comic-Con-Lieblingsgast irgendwie, ne? Der ist ja auf den ganzen Conventions immer und surft auf der Welle. Der hat damals zum Beispiel Firefly gemacht. Die Serie, dafür ist er, glaube ich, berühmt geworden. Und Castle,
ja,
der ist jetzt kein Castle. A-Lister, ne? Ja, der ist jetzt kein A-Lister, aber der hat halt so eine geile Fresse auch irgendwie. Das ist immer ein bisschen witzig, ne?
Ja, ja, der ist auch trotzdem quasi immer noch. Also der hier mit The Rookie, die kommt ja auch richtig gut an. Der, also dafür, dass er jetzt, ich meine, gut, ich weiß nicht, wie man A-List, also wie man es einteilt, aber ich meine, also der arbeitet und damit ist er ja eigentlich ein A-Lister, wenn man so will, dass er ja überhaupt einen Job hat und aktiv arbeitet und man ihn ja kennt.
Ja,
also,
ja, auf jeden Fall. Und unter den Nerds, also unter den Comic-Freunden und Gamern und Leute, die halt Conventions besuchen, ist er, glaube ich, absoluter Held. Ne? Mhm. Also das auf jeden Fall, das will ich dem auch gar nicht jetzt irgendwas anderes unterstellen. Und guckst du Rookie? Guckst du das?
Nee, gerade leider nicht. Ich habe es ist ganz groß auf meiner Liste, weil jetzt schon so viele auch in meinem Umkreis immer davon schwärmen.
Aber ist das denn da, das würde mich interessieren, ist das denn da, hat der da eine ernsthafte Rolle oder ist der auch so ein bisschen Nathan Fillion, so ein bisschen immer so
augenzwinkernd? Ich glaube,
augenzwinkernd.
Der ist auch augenzwinkernd. Weil ich meine,
ah, okay.
Das ist,
ja, dann.
Es ist, ich will nicht sagen, dass es eine Comedy-Polizeiserie ist, aber es gibt mir so leichte Castle-Vibes, nur vielleicht, ich weiß gar nicht, ob da auch so eine Love-Story drin ist und halt schlechter gemacht, kann man glaube ich nicht sagen, aber halt einfach von der Qualität her ein bisschen anders. Also so im Sinne von wie diese 9-11, wie heißt es, Nashville, Fire, also da gibt es doch diese ganzen, diese Branche, nenne ich es jetzt mal irgendwie an, Feuerwehr und Polizeiserien, irgendwie, da gibt es auch so einen Batzen. Und da hätte ich jetzt gesagt, fällt dir so ein bisschen rein. Aber es ist halt Nathan Fillion, also ist halt gut.
Ja. Siehst du, und bei dem Film ist das auch so. Und ich habe da wirklich nicht mit gerechnet, dass der mich so gut unterhält, ehrlich nicht. Und wen wir noch haben, auch ganz wichtig und ganz witzig, Elizabeth Banks.
Eie.
Die ist ja auch, die zum Beispiel, die kann auch ernste Rollen, die habe ich in ernsten Rollen auch schon gesehen, macht die richtig gut.
Mhm.
Aber die macht ja auch eher, die ist auch eher witzig drauf, glaube ich. Die macht viel einfach Comedy-Sachen oder Sachen, wo die auch drüber sind und mit viel einfach, ne? Also das ist jetzt nicht, dass sie jedes Mal einem Oscar hinterher ist, wenn die eine Rolle annimmt. Da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein. genau, und die ist tatsächlich gecastet worden damals, war die noch relativ, war die noch irgendwie unbekannter. Und James Gunn hat die gecastet, weil die in diesem Film diese, weil die diese Hitchcock-kühle Blondine ist.
Ah, ne?
Also
ja.
Weil die da so mehr diesen cleanen Look hatte und am meisten dieses old-timey Hollywood-Ding. Mhm. Der wollte halt so eine Figur haben, die Frauenfigur sollte so ein bisschen, war so ein bisschen eine Hommage an die Hitchcock-Filme und an diese Femme Fatale, ne? Die Blondine und so.
Aha.
Genau. Und ja, dann sind da noch, ich sag mal nochmal, Tanya Saunier und Greg Henry, Brenda James, Jenna Fischer hat einen kleinen Auftritt, der ist aus The Office.
Ah, ne, ja, Pam? Cool.
Pam aus The Office,
ja.
Die war nämlich zu dem Zeitpunkt mit James Gunn verheiratet und irgendwas abgesprungen. Irgendein, ne? Und dann
ach,
haben
geil.
Sie ihr die Rolle gegeben. Und da hat sie sich auch sehr gefreut, das fand sie, glaube ich, echt cool. Und zu dem Zeitpunkt lief The Office ja schon. Das war natürlich jetzt nicht so ein Kultding, wie es jetzt ist, aber das lief gerade da im Fernsehen und genau, dann war die ja tatsächlich auch relativ bekannt. Leute haben die dann auch wieder erkannt. Mhm. Rob Zombie hat einen kleinen, ein kleines Cameo als eine Stimme am Telefon und der Troma-Erfinder sozusagen, Lloyd Kaufman, der ist schon sehr alt, der lebt aber noch. Der hat auch eine kleine Rolle als Betrunkener im Polizeirevier sozusagen. Ne? Also die haben da wirklich, was ja auch ganz viel gemacht wird, ist irgendwelche Referenzen an irgendwelche 80er Science-Fiction-Horrorfilme und so weiter. Ne? Also du siehst natürlich ganz viel zitiert. Allein das Plakat von diesem Film ist in der Badewanne, siehst du dann Knie von jemandem, von einer Frau und die Slugs, die geht dann da rein. Ich habe das hier gerade vor mir. Und die Szene selber in der Badewanne ist fast 1:1 aus Nightmare on Elm Street, ne, wo die Hand von Freddy da so hochkommt zwischen den Beinen.
Ah, oh.
Genau. Genau, und da sind ganz, ganz viele, wird da ganz viel zitiert. Also jetzt hat der Film auf jeden Fall ein ganz viel als Kultstatus, hat ganz viele Fans und Leute finden den richtig geil. Der war damals ein totaler Flop. Ne? Also der hat irgendwie 15 Millionen Budget gehabt und 12 Millionen weltweit nur eingespielt. Das ist natürlich ein absoluter Flop, aber im Nachhinein, glaube ich, konnte man das alles dann wieder aufarbeiten. Also du kannst dir vorstellen, ich glaube, zur Handlung oder was muss ich ja gar nicht mehr so viel sagen. Mhm. Der wird immer mehr, ne, der ist der Host, der Wirt von diesem fiesen Alienwesen, die alle die Welt übernehmen will und so weiter und so fort. Du kriegst jetzt auch nicht so viel erklärt, wo diese Wesen jetzt herkommen, was die jetzt genau wollen. Das geht wirklich um die Schauwerte, um den Body Horror, um die Ekelsequenzen irgendwie. Mhm. Aber ich bin da normalerweise auch für Splatter und so, also das macht mir normalerweise jetzt nicht so unbedingt Spaß oder auch so übelst gewalttätige Sachen. Ist jetzt aber hier nicht so. Das ist alles immer so eingebettet, sodass du wirklich, dass an dem Moment, wo das dicke Ei, also wo die Frau, die ein Ei geworden ist, platzt, also in dem Moment bleibt dir nichts anderes übrig, als zu lachen. Das ist ein Lacher dann. Ja,
geil.
Und das ist natürlich, also von der Inszenierung her, muss man da schon sagen, Hut ab. Immer dieser Moment, wo das Ekligste passiert, was man sich vorstellen kann, da wirst du darauf hingeführt, das ist zum Lachen. Das
geil.
Ist nicht zum, also vielleicht ein bisschen, aber eigentlich lachst du, ne? Und da kriegst du keine Albträume von. Das fand ich dann wiederum erfrischend, ne?
Voll
das fand
gut.
Ich irgendwie,
ja, das
fand ich irgendwie cool.
Ich finde da, also, da merkt man dann wahrscheinlich halt einfach James Gunns Note halt an seiner, also halt, wie er natürlich einfach Filme macht, wenn du jetzt sagst, es ist halt, also, weil erzählt an sich, es klingt schon sehr eklig.
Ist es auch?
Nee, weiß ich jetzt nicht. Ich finde auch, was so Krabbelgedöns angeht, das kann ich ja wirklich gar nicht ab. aber klar, also gut, wenn natürlich, wenn es dann trotzdem auf Comedy gemacht ist, schon, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann funktioniert. Also da,
ja.
Geil. Voll cool eigentlich.
Ja, total cool. Ich freue mich auch voll, dass ich den gefunden habe. Ich habe den dann wirklich eigentlich an mich genommen, um den zu verreißen. Aber es ist richtig guter Trash. Es ist ein Trash-Juwel, wirklich.
Ah.
Und die Effekte, muss ich sagen, also da sind die Sachen, die CGI sind, sind trotzdem ganz gut gealtert, sind ein oder zwei Sachen, wo du denkst, da sieht man, dass sie nicht ganz so viel Budget hatte. Aber diese Masken auch, ne, das ist auch wiederum eine eigene Kunstform, ne, was sie dann so geschminkt haben mit irgendwelchen Prosthetics, wo dann Sachen rauskommen und so. Da gibt es ja auch ein Department für, da gibt es ja auch Leute, die das wirklich voll perfektioniert haben. Und das ist natürlich super gealtert. Alles, was so geschminkt ist, ne, was die Maske so macht und irgendwelche Puppets und so, das ist super. Richtig super gemacht, kannst du gar nicht sagen.
Ha, okay. Und, also, aber es gab dann trotzdem, also gut, es wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, inwiefern, was denn jetzt ge-CGI'd wurde und was halt Prosthetics wäre, weil...
Die Viecher sind CGI.
Ah ja.
Also zum Beispiel, als das Ei platzt,
ja.
Die Frau, die ein Ei ist, da kommen ganz, ganz, ganz viele raus von diesen Slugs, von diesen schleimigen Schnecken. Die sind zum Beispiel CGI. Und da sagte James Gunn im Nachhinein auch, die sehen nicht gut aus, leider. Ich meine, der hat es schon so gemacht, dass das in der dunklen Scheune irgendwie passiert. Ne? Das ist ja auch immer ein ganz guter Trick. Mach es einfach im Dunkeln, damit man das nicht so dolle sieht. Und da hat er selber gesagt, das sieht nicht so geil aus. Und das ist auch so, dass alles, was CGI ist, ist ein bisschen geht so. Und die anderen Sachen aber, alles, was Maske ist und Practical Effects, ist voll hell ausgeleuchtet. Du siehst alles, du siehst die Poren von dem Schauspieler. Aber es ist wirklich ganz, ganz geil gemacht.
Ah,
ganz
toll.
Geil geschminkt und so. Ne?
Ah, cool.
Also da muss man auch wirklich sagen, Kompliment und Hut ab. Und ja, das ist so einer, den man ganz gut, glaube ich, gucken kann mit mehreren Leuten.
Also würdest du...
Damit man sich zusammen drüber ablachen kann und ekeln kann zusammen und so, weißt du?
Also würdest du ihn sogar auch empfehlen?
Ja.
Ja?
Ja, ich würde den auf jeden Fall empfehlen. Also es ist jetzt nicht ein Must-See, aber wenn man diesen so ein bisschen subversiven Humor auch mag, wie es auch bei Guardians ist und so, und das irgendwas gucken will, was sich jetzt nicht so ernst nimmt, wenn man jetzt nicht so gerade immer auf der Suche nach einem Arthouse-Film ist, dann kann man das schon machen. 95 Minuten ist ja auch noch.
Ah ja, das geht voll.
Ja, das kann man schon, das ist schon witzig. Das ist wirklich unterhaltsam.
Okay.
Und wenn man sich auch für diese Effekte interessiert und wie die Masken gemacht sind und so.
Cool.
Spannend.
Wichtigste Frage also, ja eigentlich noch, sind diese Schnecken, Slimes, wie auch immer, sind die schnell?
Schon, ja.
Ja?
Ja.
Also sind keine
Schnecken.
Ja, die
sind dann so.
Das ist ASMR hier. Das ist eine ganz neue Art für den Podcast.
Ja.
Genau,
geil. Ja. Und dann irgendwann werden ja, nicht nur diese schleimigen Schnecken sind ja die Bedrohung, sondern die Leute werden dann, die kriechen dann in den Körper rein und diese Menschen, die werden dann quasi zu Zombies. Das ist auch dann nochmal so eine Steigerung, ne? Dass die Zombies dann hinter denen her sind, weil die, ne?
Ach du meine Güte.
Wollen die alle auffressen.
Auch wieder crazy Konzept, aber klar, das hat er wahrscheinlich irgendwie geträumt und dachte sich, okay, ich brauche Budget, los, machen wir einfach für ein paar Mille. Geil.
Ja, ja.
Toll.
Ja, auch, dass das Schnecken sind. Ich glaube, das meinte der auch schon, das ist auch schon so eine witzige Sache, dass das so schleimige Schnecken sind. Du könntest ja auch Spinnen nehmen können. Dann wäre ich jetzt hier aber nicht so locker.
Oh,
weißt du?
Ja.
Das Gleiche mit Spinnen.
Bäh.
Oder mit irgendwie beinigen Wesen. Das ist dann natürlich viel, da gruseln sich die Leute viel mehr vor. Aber so eine olle Schnecke, schleimige Schnecke, ist ja eigentlich eine Suppe. Aber da hat ja keine Angst vor.
Ja.
Eigentlich.
Ja, ja, ne? Stimmt.
Die sind ja nur eklig.
Ich weiß manchmal tatsächlich...
Der wollte den Ekelfaktor.
Ich weiß manchmal tatsächlich nicht, inwiefern ich selbst... Also ich mag halt so auch schon halt so Ekelsachen nicht. Also ich finde ganz oft halt so Horrorsachen, ich finde sie nicht gruselig. Und es sind nur Sachen, wenn halt so Ekel kommt, wo ich dann halt sage, so, bah, nee, so ein Film, so geht gar nicht. Aber wenn du jetzt sagst, dass der auf Comedy gemacht ist, dann ist der ja vielleicht sogar für mich schaubar. Ah, ja.
Vielleicht, ja. Du wirst ihn in der ersten halben Stunde dann rausfinden. Aber...
Okay.
Der nimmt einen schon gut mit. Der ist auch gut inszeniert, so vom Pacing her und so. Ne? Also es ist genau richtig zwischen hier jetzt Ekel und irgendwas explodiert und irgendwas ist schleimig und dann aber kriegst du die Charaktere wieder mit. Mhm. Zwei natürlich, die so ein bisschen was am Laufen haben, die sich so ein bisschen verlieben, Elizabeth Banks, Nathan Fillion. Aber das ist gut ausgewogen.
Okay, cool.
Also ich finde, das erkennt man schon, dass der Regisseur, der das gemacht hat, schon weiß, was er tut. Auch wenn das jetzt nicht jedermanns Ding ist, jedermanns Thema. Das ist ja große Aufgabe vom Regisseur, das Pacing richtig hinzukriegen und ne, wie man jetzt die Spannung hält über die 90 Minuten. Und das hat er auf jeden Fall super gemacht, muss ich schon sagen.
Ah, cool. Ja, wo können wir uns den, oder wo hast du ihn dann jetzt geschaut? Wie können wir uns
diesen... Ich musste den leihen.
Ah.
Ich musste den tatsächlich leihen bei Prime.
Okay. Ja gut, aber geht ja noch. Wenigstens existiert er. Weil das ist ja auch, das hatte ich ja auch letztens mit deren, dass wir den Film ja auf keiner Plattform gefunden hatten. Aber dementsprechend.
Ja, das ist okay. Dann mal.
Aber cool. Sehr, sehr cool. Blöd, ne? Nicht schlecht.
Ja.
Siehste mal, haben wir ja doch mit dafür der Gurkenmonat positiv angefangen.
Ja.
Und jetzt,
ja, genau.
Jetzt hauen wir aber erstmal rein.
Okay, hau rein.
So, und zwar habe ich den Film Tierisch Wild, auf Deutsch, im Englischen heißt er The Wild, angeguckt. Wenn man sich sowieso einfach schon das Cover anschaut, denkt man natürlich, okay, was ist das für ein schlechtes Madagaskar? Und mit diesem Denken, glaube ich, zieht man sich, also das zieht sich durch den ganzen Film. So. Von der Handlung her, ich versuche es kurz zu halten, wir spielen, wer hätte es gedacht, im Central Park Zoo in New York. Wir haben den jungen Löwen Ryan und der hat ein großes Problem, weil der halt nicht richtig brüllen kann. Ich meine, der ist, keine Ahnung, wie alt, ab wann Löwenbabys, Junge, wie auch immer, halt ihre Stimme kriegen, nenne ich jetzt mal, wann der Stimmbruch kommt. Aber der kann halt leider nicht richtig brüllen. Und sein Vater Samson, der erzählt ihm halt immer diese ganz tollen Geschichten von der Wildnis, die er halt so erlebt hat. Das macht den, dadurch fühlt sich der Ryan natürlich noch kleiner und will sich natürlich auch irgendwie beweisen und kann damit halt natürlich nicht ganz so gut umgehen. An sich, letztendlich ist dann plötzlich die Thematik, dass die zwei einen Streit haben und der Ryan, also der Sohn, dann in einen Frachtcontainer landet und dieser Container halt Richtung Afrika geht. Daraufhin sind natürlich Samson, der Vater, und seine ganze Tiergang, weil die natürlich aus einer Giraffe besteht, einem Eichhörnchen, einem Koala und einer Schlange, gehen natürlich dann auf Mission, den Sohn zu retten. Genau, brechen aus dem Zoo raus, die sehen das Schiff, wie es gerade nach Afrika losfährt, sie kartern ein anderes Schiff, um dem hinterherzufahren. Und landen dann halt auf einer Insel tatsächlich, wo sie dann halt noch dem jungen Sohn versuchen hinterherzurennen, weil der dann wieder ausgebrochen ist und halt natürlich nicht weiß, wohin mit sich. Und es ist, also, ich weiß, es war wirklich auf eine gewisse Art und Weise schwer zum Anschauen. Und es ist auch einfach die Sache von, der ist nicht gut gemacht. Nicht von der Technik her leider und auch nicht von der Story. Also dem Film, irgendwie der ist so leblos erzählt. Die haben alle einfach nur so irgendwie so eine Funktion. Klar, wir haben den unsicheren Sohn, der Vater, der total überfordert ist und hier und da irgendwie diese Comic Reliefs. Aber irgendwie es ist nicht stimmig einfach, leider. Es ist, also da die ganze Kritik, die diesem Film auch vorgeworfen wird, die ist schon auch irgendwie berechtigt. Ja, und gerade also dafür, dass es halt auch von Disney ist, denkt man sich da halt schon so ein bisschen, was ist da passiert? Also da lief irgendwas irgendwie nicht so rund. Es gab, ja.
Aber zu dem Zeitpunkt gab es Madagaskar doch schon, oder?
Ja, genau. Weil also Madagaskar kam 2005 ja raus. Und ich weiß
ach,
nicht.
Ach was, aber was, wie kommen die denn da drauf, einen Film zu machen, der einfach exakt genauso ist?
Genau. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, weil also Madagaskar, ich hab's sogar extra noch rausgesucht. Madagaskar hatte ein Budget von 75 Millionen Und die haben ja 543 Millionen weltweit dann ja gemacht. Und ich weiß nicht, inwiefern die sich die Madagaskar gesehen haben und sich gedacht haben, hey, was DreamWorks kann, das können wir auch. So haben sie tierisch wild gemacht für sogar 80 Millionen. Also die waren sogar teurer als Madagaskar.
Das hatte mehr Budget als Madagaskar.
Genau. Und die haben 102 Millionen gemacht.
Upp. Ja. Uff. Ein Flop. Auf jeden Fall, ne?
Ja. Und auch das Studio, also das wurde unter anderem mit Core Digital Pictures irgendwie gemacht. Ist ein kanadisches Animationsding. Ich bin auch ehrlich, also von den Sachen, die da sonst noch so gemacht haben, die haben schon auch anscheinend, hier steht Resident Evil Apocalypse. Mhm. Weiß ich nicht. Die haben sowas wie Cats and Dogs damals gemacht. Hab ich auch nicht positiv im Kopf. Beverly Hills Chihuahua. War vielleicht ein bisschen besserer Film, aber auch wilde Sache. Die haben auch mit, also das war ja auch mit Disney, Hotel for Dogs mit DreamWorks zusammen. Also das Studio, das gibt's auch übrigens nicht mehr. Also 2010 haben die sich aufgelöst. Ja. Wie gesagt, wundert mich jetzt nicht. Und also der Film, der geht 1,5 Stunden. Das ist schnell geschaut, so obviously. Ich glaube nicht mal, ich glaube 1:20 oder so. Aber also, ja, den kann man sich wirklich sparen. Es sind auch von der Besetzung her, der Vater wird gespielt oder gesprochen von Kiefer Sutherland. Den kennt man auf jeden Fall. Der hat ja, mir fällt gerade nur Lost Boys ein.
24 und im Sentinel.
Ja, genau.
Ist ja auch drin.
Ne? Ja. Und ich meine, der hat jetzt auch die letzten Jahre ja ein paar Sachen gemacht, so ist nicht. Also den kennt man ja, also allein schon vom Gesicht her kennt man den ja wenigstens wirklich.
Ja, und der ist ein richtig guter Schauspieler, so ein richtig krasser auch. Method und das ganze Programm, wirklich auch ein ernsthafter. Und da als Voice Actor auch, der hat eine ganz starke Stimme. Der war auch mal bei diesem Nicht-Auflegen, da war der, glaube ich, die Stimme am Telefon die ganze Zeit, wo Colin Farrell in der Phone Booth drin ist. Den haben wir nämlich auch besprochen. Da ist er die Stimme und der kann wirklich, der hat eine geile Stimme auch für Voice Work, ne?
Das stimmt.
Zusätzlich dazu, dass der ein super Schauspieler ist.
Das muss, also ich fand jetzt so, das Stimmliche, das fand ich schon gut. Wie gesagt, aber es kommt halt, also selbst das kommt halt einfach, also das ist jetzt auch nicht so beraubend oder das rettet halt den Film leider auch nicht, sagen wir so. Also auch die anderen Leute, die das sprechen, ehrlicherweise, die sagen mir alle relativ wenig. Wir haben noch Eddie Izzard, der den Nigel, also das Eichhörnchen spielt. Greg Sipes, noch nie zuvor gesehen oder gehört. Richard Kind, den kennt man. Der, woher kennt man den? Warte kurz. Das sind alles sehr, gut, hat auch Stimme bei Alles steht Kopf gemacht. Only Murders in the Building, das ist jetzt das Neueste, woher ich den im Kopf habe. Aber der hat auch viel Voice-Over, also der war auch bei Cars beispielsweise und hat Tom und Jerry und irgendwie so gemacht. Aber ja, also den kennt man wenigstens noch. Und ja, aber alle anderen, die sagen mir leider nicht so viel. Bin ich ganz ehrlich. Die Stimmen.
Ja, das ist ja oft so bei Voice Actors, ne? Da ist dann ein großer Name dabei oder vielleicht zwei und die anderen.
Ja.
Also ich meine, die sind gut beschäftigt und verdienen gutes Geld, weil Voice Actors braucht man ja einfach auch, ne? Obvious. Und die Gesichter kennt man aber natürlich nicht, wenn die das sich so zum Hauptding machen. Eddie Izzard heißt jetzt Susie Eddie Izzard. Das ist ja wirklich eine berühmte Person auch.
Ja.
Comedian. Stand-up-Comedian und Schauspielerin. Die Pronouns stehen hier nicht. Genau, aber ist auf jeden Fall eine schillernde Persönlichkeit und genau, ganz viel Voice-Work auch gemacht.
Ja.
Ja gut, aber das bringt ja auch alles nichts, wenn das Drehbuch oder was auch immer, die Regie nicht, ne?
Ja, nee, also es ist
nicht den Job macht.
Die haben halt schon die versuchen ja auch so eine ernste Thematik teils ja zu machen mit diesem Vater-Sohn-Konflikt und letztendlich, es ist ja auch die Sache von dass am Ende diese Geschichten, die der Vater ja die ganze Zeit erzählt von der Wildnis, dass er sich die ja auch alle ausgedacht hat. Also die sind auch gar nicht echt und der hatte auch gar nicht, also eigentlich hat der Vater eine voll traumatische Geschichte, also Vorgeschichte und versucht keiner halt auf eine andere Art und Weise jetzt seinem Sohn irgendwie das Brüllen beizubringen und da denkt, dass es halt so funktioniert, funktioniert jetzt auch nicht. Und irgendwie, deswegen auf eine gewisse Art will das halt auf so eine emotionale Linie gehen, aber kriegt halt nicht so die Kurve. Also ich habe es jetzt nie wirklich mitgespürt. So. Und also da, ja, das ist viel. Also
ja, da kannst du, wenn du es nicht fühlst, ne, da kannst du noch so viel Geld reinbuttern und auch bekannte Stimmen nehmen und keine Ahnung, dann ist woanders was schiefgelaufen. Ne?
Ja, und ich meine, also es ist ja wirklich, wie gesagt, also du hast einfach den 1:1 ja fast, es ist so identisch zu Madagaskar. Wir sind Central Park, wir sind in New York, haben natürlich da dann auch wieder diese, halt den Cliff zwischen dieser Großstadt und alles, was natürlich halt irgendwie modern ist. Und dann gehen wir natürlich in die Natur und sind halt hier in der Wildnis ja und haben ganz viele Tiere und haben halt ja, ganz viel Neues natürlich. Und das ist ja auch komplett identisch in beiden Filmen.
Ja, aber das und darf man das? Müsste da nicht Plagiatsvorwürfe irgendwie laut geworden sein auch?
Also habe ich jetzt tatsächlich nichts zu gelesen. Ich finde es halt auch einfach, also die haben ja auch literally auch hier ja den Löwen als zentrale Figur. Wurde ja, also das ist ja, ja, keine Ahnung. Ich find's einfach faszinierend. Alles ist wirklich, die Gruppenreise, es ist so identisch. Und ich meine, Madagaskar versucht ja eigentlich gar nicht auf diese emotionale Schiene zu gehen. Madagaskar ist ja einfach nur ein Comedy-cartoonischer Film. Und vielleicht funktioniert es ja deshalb richtig gut. Und ich weiß nicht, ob Tierisch Wild da versucht hatte, hey, nein, wir wollen uns abheben. Wir machen was mit Gefühl und mit Herz, mit Emotionen. Aber wollen halt trotzdem natürlich Comedy drin haben und Gags. Also manche von den, wirklich, das ist höchstens so ein kleines Schmunzeln. Und dann war es das so, ja, witzig. Aber also, ja, es tut mir leid, liebe Leute. Ich kann den halt einfach nicht empfehlen. Schaut euch Madagaskar an. Ich sag, wie es ist.
Ja, schade. Schade, ja. Kein Juwel gefunden.
Nee, leider nicht. Aber also, ich habe auch nicht damit gerechnet, weil, wie gesagt, allein schon, wenn ich den halt so das Poster sehe, das ist wirklich diese so richtige Computeranimation. So wie man, also es gab schon fast so diese Vibes von, das ist ein altes Videospiel. So ist es halt irgendwie. Ach so. Also halt jetzt nicht unbedingt, wie sie sich bewegen, aber halt so vom Stil her ist das so, so waren Anfang der 2000er Videospiele, als es halt noch kein gutes Rendering gab und man halt irgendwie so noch scharfe Schatten irgendwie hatte und das halt alles natürlich ein bisschen stockig ist zu weit, aber so die Vibes gab es mir ein bisschen.
Ja, es ist wirklich traurig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es zu der Zeit ja schon besser ging. Ne? Aber das ist, glaube ich, wirklich genau der Punkt, den wir hier erwischt haben, wo Pixar und DreamWorks, glaube ich, oder ist das?
Nee,
Pixar,
das ist
doch DreamWorks, ne?
Ja.
Genau, wo das einmal so kurz Disney wirklich überholt, einfach vom Können her, ne?
Ja,
also
voll.
Mit Ice Age, glaube ich, war das, ne? Das ist dann auf einmal.
Ja.
Ice Age, was war denn noch dieser andere riesig krasse Pixar-Film, womit die überhaupt rausgekommen sind? War das vielleicht Ice Age? Naja, auf jeden Fall. Oder das mit den Insekten? Da war noch mal einer mit Insekten.
Ants?
Und ab da war es echt Pixar gegen Disney, ne? So ungefähr.
Ja.
Und hier hat Disney mal kurzzeitig sein Standing verloren, ne?
Absolut.
Ich meine, die haben sich ja wieder gefangen und haben später dann auch wieder geile, bessere Sachen gemacht. Aber an dem Punkt war das andere Studio einfach technisch und vom Können her einfach weiter dann offensichtlich, ne?
Ja. Es ist ja auch, ich muss gerade überlegen. Ja, hier zum Beispiel, gut, Shrek kam 2001, ja, meine ich, raus.
Shrek war das.
Ja.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, ob der damals, also jetzt ist Shrek natürlich auch voll kultig. Ich weiß nicht, ob der damals auch schon den Kultstatus dann hatte. Aber also ist ja heute, ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht mehr wegzudenken, aber wenn man irgendwie in diesem Animationsding ja drinne ist, dann ist das ja auch so eine Sache von, okay, die haben davon ja 3 Filme gemacht, und also mit Grund. Ja. Deswegen,
ja, also da ist da ein bisschen, ich glaube, genau in diesen 5 bis 10 Jahren hat Disney ein bisschen, durchgehangen, ein bisschen hinterhergehangen, ne? Mhm. Irgendwann kommt Elsa und dann ist die Welt wieder,
ja,
wieder hergestellt. Aber grundsätzlich, haben die da so ein bisschen wahrscheinlich versucht, an den Erfolg anzuknüpfen, aber dass man so ganz stumpf wirklich das genau kopiert. Was aber auch sein kann, ist, dass das, also es gibt ja diese Zwillingsfilme irgendwie.
Ja.
Vielleicht sind die auch gleichzeitig entwickelt worden. Und dann so ein bisschen zeitversetzt. Und der eine ist einfach früher fertig gewesen als der andere, ne? Der eine ist einfach ein bisschen früher rausgekommen. Klar. Oder?
Ja.
Oder von wann ist Madagaskar? Von 2005?
Ja, genau.
Ja, vielleicht haben sie den dann gerade noch eben im Winter 2005 noch fertig gekriegt, während der hier noch bis Mitte 2006 irgendwie in Post-Production war. Also die müssen ja auch irgendwie ein bisschen, die Produktion muss sich ja überlappt haben auch von den beiden.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall.
Arbeitet man ja lange dran, ne?
Ja.
Also, ne?
Ja, aber deswegen, also ich weiß nicht, inwiefern in meinem Kopf ist es so, okay, hat da jemand die Story, halt natürlich einfach x-beliebigen Studios gepitcht, denn er hat zuerst theoretisch halt hier Madagaskar, DreamWorks, wie auch immer, das angenommen und dann halt aber trotzdem noch das Studio, I guess, von Disney. Und dann so, finden wir auch ganz cool. Oh, jetzt müssen wir aber die Story ändern, weil die Story, die ich euch gepitcht habe, die hat jetzt schon jemand anderes gekauft. Hahaha, okay.
Genau, und dann so leicht verändert. Das gibt's, das passiert tatsächlich, weil eine Idee ist nicht schützbar, leider.
Ja.
Und wenn dann jemand anders sowas so ein bisschen so ähnlich macht, und dann haben sie sich vielleicht auch gedacht, mit einem Löwen hatten wir doch in der Vergangenheit auch schon mal Erfolg, dann lass es doch einen Löwen als Hauptfigur nehmen. Ne? Nun ja, gut, also.
Es tut mir leid, liebe Leute. Das ist es einfach nicht. Nee.
Okay. Okay, da sind wir dann schon bei unseren Hauptfilmen, was?
Hey, sehr gut.
Ja? Gut, also, der erste Hauptfilm, auf den wir uns auch wirklich schnell einigen konnten, weil da waren irgendwie große Namen und das hatte man so im Kopf, das ist so der solide Film des Monats, ist The Sentinel. Wem kannst du trauen, ist die deutsche Byline. Das ist ein Thriller, so ein bisschen Polit-Thriller, mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Michael Douglas und Kiefer Sutherland geben sich hier quasi die Klinke in die Hand, über den wir jetzt gerade auch schon gesprochen haben. Mhm. Ich sag mal was zu den Namen, genau. Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria ist noch dabei, die war auch der Shit damals zu der Zeit auch. Martin Donovan, Kim Basinger, so eine richtige, fast schon old-timey Hollywood-Lady. Wen haben wir noch? David Rusher, Gloria Rubin, die kennt man jetzt nicht unbedingt, vom Sehen allerdings. Es ist solide besetzt auf jeden Fall. Und das ist eine Geschichte, Pete Garrison, gespielt von Michael Douglas, arbeitet beim Secret Service und beschützt den Präsidenten, offensichtlich den amerikanischen Präsidenten. Der ist quasi so, gehört zu seinem Detail, ne? Also zu den Leuten, die immer auf den aufpassen und den Knopf im Ohr haben und immer hinter dem her sind, wissen, was der macht und so. Der ist, der ist einfach da, um den Präsidenten zu beschützen, zusammen mit den ganzen Leuten, mit denen zusammenarbeitet. Das sind ja immer irgendwie 10 Leute, die dem da hinterherlaufen. Einer von seinem Team, der mit ihm zusammenarbeitet eigentlich, wird vor seiner Haustür erschossen. Und das wirft schon Fragen auf, weil der auch ein Secret Service-Mann ist, seine Aufgabe ist das, sicher zu sein. Und die sehen dann, wer ist wo hinter irgendeinem Busch, irgendein Auto steht da, das stimmt so nicht und so. So, der wird jetzt erschossen und die Frage ist, wie kann das sein und warum ist das so? Um diesen Mord kümmert sich Kiefer Sutherland. Der ist ist im Prinzip auch bei diesem Geheimdienst, sage ich jetzt mal, aber in einer anderen Abteilung, so wie Internal Affairs. Mhm. Ne? Jemand, der intern dann ermittelt. Und der ist halt, der wird so richtig als so ein richtiger Streber gezeichnet. Also der ist, macht das alles by the book und der ist nicht korrupt und überhaupt, der ist ein ganz ordentlicher Typ. Die kennen sich wohl auch von früher noch, weil der eine vom anderen gelernt hat. Mhm. Kiefer Sutherland von Michael Douglas, von dem Älteren. Und so weiter. Der hat dann noch als neue Kollegin, die Kollegin hat ihren ersten Tag, Eva Longoria dabei, so. Und im Prinzip ist das ja alles ganz schön spannend, weil da kann ja nur eine Verschwörung dahinter stecken. Stellt sich auch dann irgendwann raus, der Präsident soll ermordet werden. Das ist ja immer so bei solchen Filmen, der Präsident soll ermordet werden. Das ist das große Endgame sozusagen. Was sich allerdings auch herausstellt, ist, dass Michael Douglas eine Affäre hat mit der Frau vom Präsidenten, schon seit längerer Zeit.
Dun, 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 dun.
Das gehört, das ist auch gar nicht, als ob es nicht gespoilert, das stellt sich wirklich, das ist in der Exposition schon mit drin.
Ja, ersten 20, 30 Minuten, glaube ich, kommt das.
Genau,
ja.
Genau, da kommt das raus. Er hat eine Affäre mit Kim Basinger und ja, deswegen hat er schon Sachen zu verbergen. Und irgendwer will ihm diesen Mord an dem Kollegen in die Schuhe schieben. Und auch einen Anschlag gibt es auf den Präsidenten, ich glaube in seinem Flugzeug, in der Air Force One. Und dann werden, also es ist ein versuchter Anschlag, das funktioniert nicht, der Präsident lebt noch. Aber dieser versuchte Anschlag wird dann quasi, also die Beweise sprechen dafür, dass Michael Douglas das war. Und wenn man dann bedenkt, dass er mit seiner Frau schläft, hat er ja schon auch irgendwie ein bisschen Motiv und so. Und so entspinnt sich da so ein Hin und Her so ein bisschen zwischen diesen beiden, eigentlich beide Hauptfiguren. Michael Douglas ist dann auf der Flucht. Der macht sich dann vom Acker, um natürlich zu beweisen, also der muss natürlich rausfinden, wer es wirklich war, um dann selber von der Schuld freigesprochen zu werden, weil er wird geframed. Also jemand will ihm das in die Schuhe schieben. Und dann ist er im Prinzip auf der Flucht und macht alle möglichen so kleine Spionsachen und Agentensachen, kauft dann irgendwie so ein bisschen bestimmte Sachen, mit denen er dann was bastelt, mit denen er dann ein Polizeifunkabhörgerät dann irgendwie bastelt und solche Sachen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so der Fun and Games Teil, ne? Wo der dann seine Ausbildung und was er so gelernt hat als Agent, als Spion, was man da so alles machen kann, basteln kann, bauen kann und abhören und sowas. Währenddessen ist halt Kiefer Sutherland dem auf der Spur und der ermittelt halt einfach wirklich wie so ein Detective, ne? Dann findet der was, dann findet der hier einen Telefonanruf und hier irgendwie Geld ist irgendwohin überwiesen worden. Wirklich wie so ein Krimi. Auf seiner Seite ist das so ein bisschen wie so ein Krimi, so richtig. Also stringent auch, ne? Also da ist jetzt nicht groß, passiert jetzt nicht groß was Wildes. Und das ist insgesamt auch das Problem von diesem Film. Es passiert nichts groß, was irgendwie Wildes, was Spannendes. Ja. Die Musik will uns was anderes sagen. Die Musik schwillt und überbordet und ist die ganze Zeit Pauken und Trompeten, literally. Was ein bisschen übertrieben ist für das, was da so passiert. Also ich glaube, man hat versucht, das hier so sehr, sehr actionreich zu inszenieren. Aber so viel Action gibt's gar nicht. Die Herren, die sind nicht Tom Cruise. Und das ist auch okay. Die sind starke Schauspieler, man hätte das auch ein bisschen, man hätte auch bei denen das dabei bleiben können. Du musst da nicht immer die ganze Zeit zwischendurch, wird dann wieder gerannt und weggerannt und geschossen. Die Sachen sind voll unlogisch, total unlogisch, wo der überall rauskommt, aus welchen Situationen.
Ja,
wenn
alles.
Wenn der verdächtig ist, den Präsidenten ermorden zu wollen, also da stehen 800 Schaften. Niemals kommt man da irgendwo weg, ne, wenn man einmal, und der immer so im letzten Moment mit seinem Agentenwissen schafft er das dann, den irgendwie zu entwischen, so richtig so sneaky. Aber das ist natürlich unlogisch und unglaubwürdig.
Ja.
Ich finde, man hätte daraus, also die Eckpfeiler, ne, also wie das so alles anfängt, der Plot, da hätte man was Gutes draus machen können. Mhm. Aber ich glaube, hier ist man so ein bisschen in alle möglichen Richtungen versucht zu rennen. Auch beide kommen auch leider ein bisschen zu kurz. Beide männliche Hauptfiguren. Wenn man jetzt nur bei einem geblieben wäre, wäre das auch stärker gewesen. Ne? Also die sind so ein bisschen, die wechseln die sich immer ab. Da musst du erstmal bei dem wieder dich so reinfinden. Nee, und die Dynamik zwischen den beiden stimmt auch nicht. Also es ist schade drum eigentlich.
Ja.
Weil der Plot gefällt mir.
Ja, der Plot, also ich fand auch so die ersten 20 Minuten, da dachte ich auch so, okay, doch, gute Pace eigentlich auch. Es wird alles schön aufgebaut so. Ich habe auch ehrlicherweise, ich meine, es war jetzt kein großer Schock. Es war halt so, ach, natürlich hat er eine Affäre mit der First Lady, so, hä? Habe ich aber jetzt nicht unbedingt kommen sehen, weil ich halt gar nicht mich ja vorher, ich sag es mal, mit dem Film aus, also ich wusste gar nicht, worum es wird es hier gehen, so in der Art und Weise.
Ja, ja.
Und dann war es halt so, dass ich halt einfach die ganze Zeit auch diese Sache hatte von, okay, jetzt wird er halt hier, jetzt denken die alle, ach, okay, das war er wird verfolgt und was nicht alles. Wo ich mir denke, Leute, also ihr habt das jetzt innerhalb von, an zwei Hinweisen, denkt ihr das jetzt? Solltet ihr nicht vielleicht noch ein paar mehr Optionen offen halten und vielleicht nach, also ich meine, sie wissen ja nicht, dass er nicht der echte Anschlag, also derjenige ist, der den Anschlag, der den Präsidenten ja auch töten möchte, aber also die haben viel zu wenig Arbeit reingesteckt, um tatsächlich das herauszufinden, beziehungsweise halt,
ja.
Hey, okay, wir können doch den versuchen hier zu fangen, aber vielleicht auf der anderen Seite trotzdem nochmal reinschauen, hat er alleine, also selbst wenn unter der Prämisse, hat er alleine gearbeitet, so was, wo sind seine...
Genau.
Also die haben das viel zu schnell einfach akzeptiert, dass er halt
hingenommen.
Den,
ja.
Wie heißt das, Lie Detect, also da, die haben da doch den...
Lügendetektor-Test
gemacht, genau. Und da kam ja wohl bei ihm irgendwas in Conclusion, also da kam halt so raus von, ha, nee, da stimmt was nicht, weil er ja die Affäre, also es war halt, oh, haben sie irgendwas in der letzten Zeit gemacht, warum man ihre Arbeit, warum sie ihre Arbeit nicht richtig, keine Ahnung, was die genaue Frage war. Und da war es so, ha, nein. So, aber obviously hat er das und weshalb war der Lügen, also dachte man, dass er gelogen hat, aber es war ja auf die Affäre logischerweise bezogen und nicht auf die Tatsache, dass er halt den Präsidenten ermorden möchte, weil Tatsache ist,
genau.
Der liebt ja seinen Job, der ist da so drinne, so, das ist halt auch einfach unrealistisch, so, ja, und also...
Und das sehe ich auch genauso und vor allen Dingen, also die wirken alle ein bisschen doof.
Ja!
Dass sie da nicht weiter nachforschen und ironischerweise ist es Kiefer Sutherland selber, der als Jack Bauer bei 24 diese Arten von Sachen, also das ist ein ganz alter Hut und natürlich, wenn jemand sofort dir auf dem Silbertablett präsentiert wird, der wahr ist, das ist ja seit vielen, vielen Jahren, seit 20, 30 Jahren schon so, dass in den Filmen dann die Leute schnallen, das ist wahrscheinlich ein Frame. Jemand soll geframed werden, wir müssen weiter ermitteln, weil sonst geht woanders dann, die wollen uns nur ablenken, weil sonst geht dann woanders, nämlich im, weiß ich nicht, im Einkaufszentrum eine Bombe hoch. Das ist ja bei 24, da woraus besteht ja zum Beispiel diese Serie und ausgerechnet der Hauptdarsteller ist hier dabei und ist derjenige, der da über alles drüber läuft und sagt, nee, ich bin mir sicher, dass du das warst, weil der Lügendetektor sagt das. Und als Jack Bauer, was zur gleichen Zeit auch läuft, ich glaube, 24 ist von 2004, da hätte der niemals das so hingenommen. Nee. Und das kennen wir nun jetzt als Zuschauer auch von den Geheimdiensten, dass sie schlauer sein müssen, dass sie noch mehr ermitteln und noch mehr in die Tiefe gehen und die Polizei, die digitalen, die Money, oder dem Follow the Money und Follow the Anrufer und dass dann noch immer was, noch eine Ebene dahinter sich aufmacht. Das kennen wir so, das sind wir jetzt so gewohnt an diesem Punkt, 2006. Und dann finde ich das hier, das ist, als ob da was fehlt. Du wartest da die ganze Zeit drauf, dass dann irgendwie noch diese andere Ebene sich entwickelt, weil das ist alles wirklich nur total oberflächlich, ne? Das wäre vielleicht spannend gewesen irgendwie in den 50er, 60er Jahren. So, zack, der hat eine Affäre. Oh, mon Dieu, ja, dann, ne? Dann glauben wir, dass er das war.
Aber also, ne? Deswegen,
das ist ja jetzt nicht mehr.
Ich finde es halt auch dann so witzig, weil Kiefer Sutherlands Rolle, da, wenn die dann ja auch die Sache haben von, weil sie ihn ja dann halt gerade Michael Douglas ja halt verfolgen und dann so, ah ja, nee, warte, aber das würde er nicht so und so machen. Und wenn er, also da wird ja auch irgendwie so ganz viel gesagt von theoretisch, dass das Base, also ein anderer Polizist sagt, ah ja, wir machen, also okay, lass das und das checken, weil, doof gesagt, das haben wir im Basic Training so gelernt. Und dann ist es halt so, nee, da Michael Douglas, der ist schlauer, der Pete, der wird bestimmt jetzt hier zu dem Haus gehen und sich als das und das ausgeben und um halt hier irgendwie ein anderes Handynummer zu kriegen und so uns anzurufen, keine, also halt, wie auch immer.
Ja, ja.
Und also, Deswegen, der kennt ja auch die ganzen Tricks von dem und das ist so, haha, witzig, okay, anscheinend merken wir schon, dass ihr anscheinend nur Schwachsinn lernt, wenn das alles halt einfach nur alte Hasentricks sind und die anscheinend nicht weitergegeben werden und nur weil ihr euch persönlich kennt oder, ich glaube, da war doch auch die Story, dass der,
ja,
der Pete,
das ist dann auch noch so ein kleines Ding, dass der, dass Kiefer Sutherlands Charakter war verheiratet und er, und die Frau hatte eine Affäre und er glaubt und ist sich ganz, ganz sicher, dass die Affäre mit Michael Douglas war.
Ja.
Und die waren Freunde zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Die waren gute Freunde und so weiter und so, hatten so eine Mentor-Relationship, glaube ich. Ne? Der, mhm. Eine war der Mentor so ein bisschen von dem anderen. Ja, und dann hieß es, der, der hatte eine Affäre. Also sie hatte eine Affäre, das ist definitiv so. Michael Douglas sagt die ganze Zeit, das war nicht mit ihm. Und ja, Kiefer Sutherland will das nicht glauben. Auch das ja. hat
und
mich ein bisschen genervt.
Und deshalb hat er ja diesen Plotline. Starken Hass auf ihn. Ja.
Hm.
Ja. Ja. Nee, also deswegen, ich bin auch leicht zwiegespalten, ehrlicherweise, weil er hat oder er hätte wirklich sehr gut sein können. Und wie gesagt, so die ersten, also ich war am Anfang schon, dachte ich mir, oh ja, okay, gut, ich weiß gar nicht, was Spezi meinte irgendwie, so, warum ist der vielleicht doch nicht so? Aber ja, ich hab's dann gemerkt.
Ja, ist schade drum, weil normalerweise diese Arten von Thriller, auch so Polit-Thriller und so, ne?
Ja.
Selbst welche, die ganz alt sind, die jetzt nicht so die modernste Technik und so benutzen, können eigentlich, also so viel kann man da nicht falsch machen, dachte ich.
Nee.
Aber hier ist wirklich irgendwie viel falsch gemacht worden, dass mich das auch ein bisschen
ja.
nervt, weil es gibt davon so viele gute, zum Beispiel In the Line of Fire wird oft hier genannt mit Clint Eastwood.
Mhm.
Das ist auch so einer. Clint Eastwood und John Malkovich, auch super starke, ne, wo auch der Präsident,
ja.
da ist ein Attentat auf den Präsidenten geplant und so weiter. Den würde ich stattdessen empfehlen, weil der ist wirklich richtig stark. Da bleibst du richtig bei den Charakteren und trotzdem ist da diese Verschwörung, auf die man dann auch irgendwie wartet, ne? die dann auch irgendwie erklärt wird und so. Das ist so einer. Oder diese alten Spion-Agenten-Filme wie Drei Tage des Kondor oder so, ne, mit Robert Redford. Ich mag ja solche Sachen gerne. Also wenn du schon in der Inhaltsangabe siehst, ein Attentat auf den Präsidenten der USA ist geplant, da denke ich,
ja.
Das ist schon viel oft erzählt worden in verschiedenen Versionen, aber klar, warum nicht, ne?
Ja,
kann man sich immer ganz gut angucken. genau, das finde ich dann meistens spannend, aber hier ist er wirklich, der ist wirklich sehr insignificant, so unbedeutend in jeder Hinsicht. Nichts, der hat wirklich leider nichts Besonderes, er hat da nichts draus gemacht, aus seiner Plotline und aus seinen Darstellern auch. Also es ist echt, Eva Longoria steht auch irgendwie immer nur so ein bisschen dabei. Die hat auch gar keine Daseinsberechtigung so richtig, ne?
Und dann wird aber am Ende, dann hat sie halt, was, dann soll sie eine, also, dann wird sie ja doch übernommen oder hat dann hier doch plötzlich die große Rolle und habe ich auch nicht gecheckt, warum. Ich check auch bis jetzt immer noch nicht, wie jetzt am Ende, also, was jetzt mit ihm halt dann, also mit dem Pete, mit Michael Douglas jetzt dann so passiert. Also, der geht einfach auch und das
ja,
ist so.
Auch so. Ja, es hat überhaupt keine Konsequenzen.
Nee!
Was
das ist alles,
ist, was er gemacht hat.
Ist einfach skurril. Also, wir halten fest,
ja.
Es gibt einfach bessere.
Ja,
ja.
Ganz, ganz viele.
Ja.
Viel, viel bessere.
Ja. Ja, nee, Ich weiß noch, ich habe ihn
nein,
auch.
Nein, ist leider nicht empfehlenswert.
Nee, irgendwie, ich habe ihn, glaube ich, auch noch nicht auf Letterboxd. Ich meine, gut, ich weiß, du benutzt es ja auch nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, von den 5 Sternen, wie ich ihn irgendwie bewerten sollte. Weil es ist so, okay, irgendwie, er ist ja jetzt nicht schlecht, aber ist ja halt
2.
Ja, ich glaube, ich hatte ihm so 2,5 oder irgendwie sowas. Das ist
ja,
meine
2
Tendenz.
Ist so, also okay,
ja.
Es ist was gelaufen auf der Leinwand. Alle sind zur Arbeit erschienen, offensichtlich.
Ja.
Ne? Das Personal war anwesend. Und that's it.
Ja.
Das sind doch 2 Punkte oder 2 Sterne bei Letterboxd.
Das ist gut.
Alle waren da. Es ist ein Film herausgekommen. Okay.
Ja, so nämlich. Ja.
Ja, ich habe ja auch extra, ich habe dir ja nochmal geschrieben, da war es aber schon zu spät, ob du den schon geguckt hast, sonst hätte ich dir Slither untergejubelt und dann hätten wir darüber nämlich jetzt hier. Hätten wir darüber sprechen können. Nee, aber es ist gut so, wie es ist. Manchmal, das ist doch auch irgendwie eine Life-Lesson.
Ja.
du guckst dir einen Monat an, du guckst dir den Film an und denkst, ja, der, das ist ja der Einzige, der ist bestimmt gut, das wird schon in Ordnung sein. Und ist es nicht.
Ja.
Und der Trashigste, den ich mir raussuche, um mir drüber das Maul zu zerreißen, ist ein richtiger, ist ein Diamant. Mhm. So ist das manchmal im Leben, ja. Ne? Haben wir was gelernt.
Das stimmt. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt zu unserem letzten Film sagst.
Mhm.
So, und zwar als unser vierten Film haben wir beide nämlich das größte Spiel seines Lebens geguckt. Das ist ein Golffilm, was ich ehrlicherweise, ich gebe zu, wusste ich nicht. Es war auch, ich habe dieses Nein, wirklich, okay. Also, ich habe dieses Cover gesehen und es hat mich übelst an Remember the Titans erinnert. Also so von dem Vibe her. Und das ist ja auch von es ist ja auch von Disney, von Walt gemacht so. Und es war so, weil Remember the Titans liebe ich. Absolut einer meiner, also ist unter meinen Top 10 so. Und das,
welche Sportart ist es da? Baseball?
Nee, American Football.
Ah ja, okay.
Genau. Mhm. Und tatsächlich dachte ich, dass jetzt der Film, also auf Englisch ist das The Greatest Game Ever Played, dass das ein Baseballfilm ist. Ich weiß nicht warum. Irgendwie dachte ich, ach, der sieht irgendwie aus nach Baseball. So, ja. Was glaubst du, wie verwirrt ich da plötzlich war, dass wir auf einem Golfplatz stehen? Well.
Aber Chiara, ehrlich, ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du mir jetzt erzählt hättest, boah, Golf ist voll mein Ding, weil ich meine, du magst auch Formel 1, also du magst, ne?
Ja,
das,
ja.
Das überrascht mich manchmal, welche Sachen du magst. Wie ja, habe ich du. Das einfach so hingenommen? Klar. Ja, Chiara mag anscheinend Golf, vielleicht kann die mir das erklären.
Ich glaube, wie gesagt, das war die Kombi auch und mit, ich mag halt auch einfach Shia LaBeouf. Also das ist halt einfach die Sache von, okay, Transformers, I love you, man, ich weiß erst jetzt, auch ein bisschen crazy drauf, wie auch immer. Aber bin ich auch einfach Fan von. Und deswegen, ich habe halt dieses Coverbild auch schon so oft gesehen. Da war das so, okay, der Film, der muss gut sein. Den gucken wir auf jeden Fall jetzt diesen Monat. Ja, wie gesagt, ich war dann leicht überrascht, dass es halt Golf ist. zur Handlung. Also es basiert auch auf einer wahren Geschichte. Und zwar erzählt sie halt von Francis Quimet, der halt ein super junger Mann aus halt einfachen Verhältnissen kommt und wir spielen zur Zeit 1913. Es geht halt nämlich um die US Open gegen, ja, was halt ja die besten Golfer der Welt sozusagen sind, wo sie ja gegeneinander antreten. Und wir sind in Massachusetts und die Familie, also der Francis, die wohnen tatsächlich gegenüber von halt diesem exklusiven Golfclub und heißt der Francis, der während er halt erwachsen wird, ist er schon die ganze Zeit immer bei diesem Golfplatz halt als Caddy unterwegs und spielt halt natürlich selbst auch, wenn es geht. Der hat auch einmal irgendwie dann versucht, bei einem Jugendwettbewerb sozusagen zu gewinnen. Hat dann leider auch nicht geklappt, weil er halt übelst dann immer diese Angst und kriegt, wenn er sich dann halt plötzlich zu sehr halt auf die Leute um sich herum konzentriert und dann wird das halt zu viel Druck und dann haut er halt rein und gewinnt halt leider doch immer am Ende irgendwie nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt dann halt, wir haben das US Open 1913 und dann kommt es tatsächlich dazu, dass der Francis in diesen US Open als Amateur halt spielt. Und wie gesagt, das spielen die größten Golflegenden, die es gibt, spielen dort mit. Unter anderem ist da auch der Harry Warden, der ist halt dieser britische Golfstar. Und da haben wir auch diesen leicht politischen Aspekt von, okay, dass die Briten natürlich unbedingt jetzt gewinnen wollen, weil sie das letzte Mal nicht gewonnen haben und deswegen holen sie den Harry rein, weil der halt der Beste ist und der hat es schon gewonnen und hier, Harry, der holt uns das und dann ist er in dem Club und dann kriegt er halt auch die Anerkennung, die er halt irgendwie sich die ganze Zeit wünscht. Dann haben wir natürlich die Amis, die sich das natürlich ihren Sieg nicht wegnehmen lassen wollen und versuchen da regelrecht auch wirklich mit allen Mitteln halt zu gewinnen. Genau, und dann sind wir bei den US Open und ich glaube, bestimmt 1,5 Stunden oder 1 Stunde mindestens sind wir nur bei diesem Spiel. Also der Film, der zieht sich tatsächlich über nur, also wir haben klar vor am Anfang halt diesen kleinen, das andere Tournament, aber letztendlich dieser Film besteht zu, ich würde jetzt sagen, 60-70% nur aus diesem einen US Open Tournament. Ja, genau. Mhm. Ich will jetzt eigentlich nicht vorwegnehmen, wie es endet. Ich muss zugeben, einfach so gesagt, ich war jetzt positiv überrascht. Ich fand, also ich habe nicht viel mit Golf am Hut. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Ich fand das bildlich richtig cool. Und ich fand tatsächlich, auch wenn es manchmal ein bisschen kurios ist, aber die hatten eigentlich ganz coole so CGI-Effekte. Also da gab es ein paar sehr coole Einstellungen, wo ich sagen musste, ach, ich meine, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber wenn so Golf ist, cool.
Mhm.
Ja.
Ja, also die Effekte fand ich auch, dafür ist der Film, glaube ich, auch viel gelobt worden, die fand ich auch schon echt gut. Die Herausforderung ist, weiß ich sogar aus eigener Erfahrung, Golf ist notorisch schwer zu drehen. Das ist ganz schwer, weil der Ball ist weiß und der Himmel ist weiß, also im Sucher zumindest früher, ne, Schwarz-Weiß-Sucher.
Ja.
Ne? Und der fliegt ganz, ganz weit. Der ist winzig klein und fliegt ganz weit. Also das sind ganz spezielle Leute, die Golfen drehen jetzt. Ne? Also die Golfkameraleute, die verdienen sich eine goldene Nase, weil das gibt nur ganz wenige. Du brauchst, also das ist ganz schwer zu drehen einfach, ist ganz schwer abzubilden. Und ich glaube, das wusste man, war denen auch hier schon klar. Deswegen haben die versucht, und da finde ich auch, ist denen auch gut gelungen, das ein bisschen zu visualisieren. Mhm. Weil das einfach erstens schwer zu drehen ist und zweitens langweilig zu sehen. Ein klitzekleiner weißer Ball vor einem weißen Himmel und dann bup, landet der irgendwo. Da muss irgendwie ein bisschen mehr passieren. Deswegen hat man da viel so animierte Vertigo-Zooms und sowas benutzt, ne, um so die Entfernung zu visualisieren. Das ist total weit und der muss das jetzt in seinem Auge nah ranholen für sich, um es zu sehen, wo er hinschlägt und so weiter und so fort. Und auch wie diese Sequenzen animiert sind mit der Punktetafel, ne? Wie die Punkte sich verändern und so.
Ja.
Da finde ich, hat man wirklich, also das, ich weiß nicht, ob es ganz passend ist in diesem Period-Film hier, denn es ist ja ein Film, der in einer anderen Zeit spielt und wo eigentlich die Visuals so ein bisschen die Zeit von damals unterstreichen sollten. Ist aber auch okay, wenn man da die Regeln bricht. Ist ja bei, weiß nicht, Peaky Blinders oder so auch so. Ne? Also da sind moderne Visuals, die in der alten Zeit dann irgendwie trotzdem funktionieren. Deswegen ist das schon ganz okay. Da hat man sich auf jeden Fall viel einfallen lassen und das auch gut gemacht.
Mhm.
Weil die große Herausforderung ist ja, dass Golf einfach so langweilig ist. So langweilig, dass man da wirklich jetzt aber ganz hart, also das ist natürlich hart, das irgendwie spannend zu machen.
Ja.
Das musste man mit CGI machen. Ja, also Golf, Chiara, Golf.
Ja, also du hast, ich
dauert nehm, das ich tagelang, nehm, das Spiel, ne?
Also ich nehme weg, dass du auch noch, dass du mit Golf auch nichts am Hut hast.
Nee. Nichts am Hut. Wie gesagt, ich war schon ein paar Mal auf dem Golfplatz, um da zu drehen. Da kann man auch ganz coole Sachen machen, ne? Mit der Kamera dann genau an den Ball und das Gras und erwachsene Leute in komischen Outfits mit irgendwelchen Karo, also ne, schräg einfach. Alles, was schräg ist, drehe ich immer gerne. Aber grundsätzlich ist das ja auch Golf und auch das Golfvolk ist, glaube ich, ist ein spezielles.
Ja.
Ich kenne auch sogar junge Leute, also was heißt jung, also so in meinem Alter und ein bisschen jünger, die wirklich Golf spielen und die das, also ich glaube, das soll jetzt gerade so ein bisschen wieder cool werden. Ne?
Ja, ja, ja.
Was ja auch okay ist. Absolut. Aber ich rede jetzt von dieser Zeit und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Bill Paxton, der Regisseur, der ja auch Schauspieler ist, wir kennen ihn aus Titanic, wie der golfen war mit den anderen, mit Leuten, wichtigen Leuten, mit viel Geld in den Taschen, Produzenten, keine Ahnung wem, und beim Golfspielen denen diesen Golffilm gepitcht hat.
Ja, ja.
Das kann ich mir so richtig vorstellen, ne? Also dieser Film ist ja auch eine Ode ans Golfspielen. Das ist ja alles so, also die Bilder auch, abgesehen von dem CGI und von den Animationen, das ist ja alles so liebevoll gedreht und der Schweißtropfen und der Regen und der Ball, wie der dann da so, oh. Also die Cinematography ist schon gut.
Ja,
ne? Also übelst. Irgendwer hat diesen Film gemacht, der absolut dieses Spiel absolut liebt.
Ja.
Und da muss ich immer sagen, also ne, dann alle sollen lieben, was sie möchten. Und wenn jemand etwas so feiert und so großartig findet, dann ist das auch alles, dann hat das auch alles seine Berechtigung. Aber also ich habe mich schon ganz schön gelangweilt und ich gucke gerne eigentlich Period-Films.
Mhm.
In anderen Zeiten, wo Leute nur sich angucken und irgendwie fein aussehen und an ihrem Kaminfeuer irgendwie sich unterhalten und ne, du weißt, die finden sich heiß und das dauert jetzt noch 10 Folgen, bis da irgendwas passiert, bis sie sich an der Hand halten. Ich habe Zeit dafür. Es ist okay eigentlich, ne? Ich habe die Geduld dafür. Muss nicht alles ballaballa und schnell gehen und so. Aber in dem Film ist wirklich, ich habe ein bisschen den Faden auch verloren teilweise.
Mm. Ja, Anfang, das,
weil dann
das
waren, dann hattest du einen Rückblick von Harry Valdon, dann war da ein anderer kleiner Junge und Shia LaBeouf auch noch mal als kleinerer Junge.
Ja.
Und das war dann so, warte mal, wer ist jetzt hier wer? Und vor allen Dingen musste ich den gab es nur auf Deutsch, weil sonst hätte, ich glaube, das wäre mir einfacher gefallen im Original, weil du ja die Briten und die Amis hast.
Ja.
Und die kannst du natürlich, wenn die Englisch sprechen, kann ich die besser irgendwie voneinander trennen und auseinanderhalten. Und so ist mir das wirklich ein bisschen schwer gefallen, weil das waren alles irgendwelche hordenweise, irgendwelche alten und mittelalten Männer in altmodischen Outfits. Und ich habe da wirklich teilweise vergessen, wer jetzt wer war und
ja,
wer
das,
jetzt wo
ja.
eine Rolle spielt. Ne? Das, den habe ich so ein bisschen den Faden verloren, muss ich sagen. Aber was geil war, jetzt, ne, ich mag ja immer nicht so negativ sein, der kleine Junge, der Caddy.
Ach, der
Comic
war
Relief.
Toll. Der war so toll, ja. Wirklich.
Ja.
Ja, auch, also, wie gesagt, ich meine, wir sind ja wirklich in dieser prestigen Golfszene und dann haben wir da halt plötzlich diesen kleinen Caddy, der, keine Ahnung, was, 8 oder 10 ist, keine Ahnung wie alt, wirklich halb so groß wie alle anderen und dann ist der ja der Caddy von diesem jungen Shia LaBeouf auch noch. Die Leute machen sich natürlich übelst witzig und dann ist aber die Sache von, der Shia, der spielt ganz gut, der Francis. Und dann war das ja am Ende auch die Sache von, dass sie, weil beim Golf anscheinend ja auf dem Feld die einzige Person, mit der der Spieler ja reden darf, ist ja sein Caddy. Und dann wollen die Amis ja sein Caddy halt ersetzen durch halt einen Trainer von sich selbst, damit die ja ihm die Tipps geben können, damit die Amis halt ja sozusagen diese US Open gewinnen. Und ich fand's so geil, aber auch einfach dieser Satz von "Don't ever talk to my Caddy again" und dass die dann wirklich zu zweit das Ding halt durchgezogen haben und auch wirklich die Sache von, yo, der kleine 8-10-Jährige, der hat ihm so gute Tipps gegeben und also ich fand die Beziehung zwischen den beiden auch richtig toll gemacht. Also wie gesagt, es basiert ja auch auf eine wahre Geschichte. Es ist schon für den Film
ja... Diesen kleinen Jungen gab es auch tatsächlich,
genau.
Ne?
Ja, und die sind wirklich tatsächlich, also die sind mal jetzt beide ja schon verstorben, aber die waren tatsächlich auch Best Friends halt damals, also in echt.
Mhm.
Und wie gesagt, natürlich wird es für den Film, ist es alles ein bisschen dramatisiert. Aber das ist insofern trotzdem wirklich echt, diese Beziehung, die zwei halt miteinander hier onscreen und dementsprechend ja auch offscreen tatsächlich hatten. Und das finde ich, also finde ich cool, finde ich toll, liebe ich sowas.
Mhm.
Also wirklich.
Ja. Jetzt kommt das Ding. Hätten wir nicht lieber eine Geschichte gesehen, die weniger Golf hat und mehr deren Beziehung, hätten wir nicht lieber die Geschichte von dem 10-jährigen Jungen vielleicht erzählt kriegen können. Mehr Charakter, mehr das Zwischenmenschliche, weil Golf ist da wirklich leider auch, kann jetzt keiner was für, aber das ist einfach das am wenigsten actiongeladene Spiel ever. Das ist the boring, most boring game ever played. Nein, nicht boring, aber
ja.
Least actionreich auf jeden Fall.
Ja.
Das ist ja da hast du nicht diese Momente, wo niemand bewegt sich jemals schnell. Es ist ein Schlag. Und ja, klar, die müssen sich konzentrieren. Und ich will das jetzt auch niemandem absprechen, dass das auch anstrengend ist, schwierig. Und ich bin mir sicher, das ist total kompliziert, auch die Berechnungen, die man im Kopf so vorführt. Mhm. Aber Berechnungen, die man im Kopf vorführt, sind einfach nicht so spannend wie Rennen.
Und das kannst
rennen
du auch.
Oder beim Baseball draufhauen und dann rennen und der Home Run und mit anderen auch, ne, Teamsportarten wie Fußball, American Football, wo alles aufeinanderprallt, ne? Wo Schweiß fließt und wo man sich verletzen kann. Das ist halt Golf.
Es passiert das halt viel im Kopf.
Golf?
Oh, ja.
Ja, genau, genau.
Und wie zeigst du das, was jetzt im Kopf passiert? Ja.
Genau, das ist halt wirklich einfach nicht so actiongeladen. Deswegen schafft es das, finde ich, nicht, so ein geiler Sportfilm zu sein, wie wir die ja kennen und lieben zuhauf, ne? Wo dann richtig alles sich im letzten steigert und dann siehst du die Punktetafel und, ne? Also das, dieses Klassische, was man so kennt. Es ist nicht Mighty Ducks.
Ja,
weißt
ja.
Du? Guck, also Mighty Ducks zum Beispiel. Es ist wirklich, hatte bestimmt längst nicht das Budget wie das hier. Aber das sind einfach Jugendliche, die spielen Hockey. Ich kenne auch mich mit Hockey nicht aus. Hat mich auch nie interessiert. Aber der Film funktioniert trotzdem. Mhm. Weil das einfach spannend ist und weil du auch dieses Zwischenmenschliche auf das Feld so ein bisschen übertragen kannst.
Ja.
Ne? Also, weil die als Team, als Mannschaft, ist man dann in dem Spiel zusammen. Und was abseits davon passiert, überträgt sich dann ganz gut. Und hier sind halt wirklich, ja, also man hat das schon versucht, ne? Man ist ja bei diesen zwei Leuten, die auch sympathisch sind, keine Frage, die wir auch sehr mögen. Aber es sind wirklich immer nur die zwei. Und dann kommen die von außen wirklich wie diese Bedrohung, die Typen, die denen immer reinquatschen wollen und so. Aber das zieht sich und zieht sich gefühlt über mehrere Tage. Ist das mehrere Tage? Ja,
ja, ja, das sind mehrere Tage. Ja.
Genau, und das schafft es einfach nicht, so diese irgendwie eine Spannung da zu produzieren, finde ich.
Ja.
Das heraufzubeschwören, ja, diese Spannung, die es sonst bei Sportfilmen gibt.
Das ist halt wirklich, ich meine, Golf, ja, ist ein Sport, aber das kannst du halt einfach nicht vergleichen. Es ist nicht, halt, es ist kein actiongeladener Sport. Man hat da, wie gesagt, auch dieser ganze politische Hintergrund und Fechte, Mächte, was da ja auch dann hinter den Kulissen ja noch alles passiert. Wie gesagt, auch wieder sehr fragwürdig auf eine gewisse Art und Weise, logischerweise. Es ist, also für, ich glaube wirklich für so ein, also so als Golffilm, nicht, dass ich irgendwelche anderen Golffilme schon gesehen habe, aber also insofern fand ich den echt gut. Ich fand auch hier den Ted Ray, also der andere britische Golfstar neben dem Harry Warden, der sehr kräftige, den fand ich auch sehr amüsant.
Der auch alle überrascht mit seinem Können, ne?
Genau, ich finde, dem hätte man auch noch mal ein bisschen mehr Screentime geben können, weil also der ist ja so, hat ja auch noch mal so eine kleine Underdog, also keine Ahnung, weil der ja auch irgendwie, ich wollte gerade sagen, aus dem Ghetto, aber halt so, da wird ja in der Bar irgendwie aufgegabelt und von dem wird, denkt man natürlich auch nicht, dass der halt eben so ein guter Spieler ist. Ich fand den auch richtig toll, dem hätte man auch gefühlt noch ein bisschen mehr Zeit geben können. Wir können noch mal kurz auf den Cast durchgehen. Das war ja auch eine Sache von, ich meine, wie gesagt, hatte halt dieses Poster im Bild. Ich weiß, dass da Shia mitspielt. Toll, lieb ich. Und die anderen, also, ich weiß nicht, ich meine, gut, das ist natürlich 2006. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler tatsächlich da andere, ob man die aus anderen Sachen kennt. Mir sagen die alle gar nichts, also ehrlicherweise. Wir haben Stephen Delane, der spielt den Harry Warden. Der Josh Flitter, das ist der Eddie Lowry. Das ist halt dieser Caddy von dem Shia LaBeouf, von dem Francis. Dann haben wir natürlich auch immer noch hier die, jetzt zum Beispiel James Paxton, der spielt den jungen Harry Warden. Dann haben wir den Vater, der wird gespielt von Elias Koteas.
Den kennt man aber auch. Also ich kenne den.
Ja?
Sein griechischer Schauspieler, der es weit gebracht hat. Elias Koteas, ja, der aus Crash, also David Cronenberg.
Ah.
Ich meine, der war auch bei The Thin Red Line. War der auch dabei, glaube ich. Also der macht auf jeden Fall auch immer noch Sachen. Ja, okay. Den erkennt man.
Ah, cool. Gut, Peter Firth, das sind alles so No-Name-Filme, meiner Meinung nach. Der hat jetzt den
Aber.
Ja?
Nee, sag ruhig weiter.
Den hat Lord Northcliffe gespielt. Und ansonsten wirklich, also vom Gesicht her, sagen die mir alle leider gar nichts. Das tut mir leid.
Aber dafür, wen man kennt, vielleicht müssen wir da noch, das nochmal kurz anreißen, wen man kennt, ist natürlich der Regisseur. Bill Paxton ist der Regisseur. Der ist eigentlich, den kennen wir als Schauspieler, und zwar aus Titanic, wie ich schon gesagt habe.
Ja.
Und der ist leider verstorben, 2017. Er lebt leider nicht mehr. Der hat aber auch andere Filme als Regisseur gemacht. Und einen davon habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der viele gemacht hat, aber der war halt bei den ganzen Franchises dabei. Ne? Der war bei Aliens, der war bei Terminator, der war bei True Lies und so. Der ist ein James Cameron, wiederkehrender James Cameron-Mensch. Vertical Limit. Aber der hat auch Dämonisch gemacht. Lass mich das nochmal checken, dass ich euch das nicht falsch erzähle.
Ah, doch, das habe ich auch gelesen, ja.
Der Film, der heißt Dämonisch und ist mit einem jungen Matthew McConaughey, bevor der berühmt wurde. Hast du den gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Aber
der,
großer Fan.
Ja, der war richtig geil. Der war richtig geil. Das war so ein Psychothriller, auch mit Mörder, Serienmörder, schalala. Also finster, total finster. Absolutes Gegenteil von dem hier, ne? Hm. Also hätte ich niemals gedacht, dass das der gleiche Regisseur ist. Und den Frailty hieß der. 2001. Der war klasse. Der war richtig gut. Da spielt er selber auch mit. Und da spielt er selber den bösen, abusive Vater, meine ich. Also der hat selber eine Rolle in einem Rückblick. Und da ist der so ein Böser, so ein Vater, der seine Söhne schlecht behandelt.
Oh.
Und so. Mm. Außergewöhnlich, weil der ist wirklich ein ganz netter, der wirkt einfach wie so ein richtiger, ganz netter Typ. Ne? Der hat auch nie Rollen gespielt, die irgendwie, wer weiß, wie abgründig waren. Der ist immer Sympathieträger, Bill Paxton. Mhm. Und dann hat er sich selber in dieser Rolle eingesetzt, als Bösen sozusagen. Aber der Film war stark. Der war wirklich stark. Mm. Den kann ich nur empfehlen. Da hat er halt auch schon Regie geführt. Und da frage ich mich jetzt, also dann hat der wahrscheinlich das hier so ein bisschen gemacht, eher zum, ja,
vielleicht
für die gute Laune, weil ja. Der andere war wirklich finster, ne, ganz finster. Für die Laune so irgendwie.
Und weil er keine wahrscheinlich Ahnung. Golf-Fan ist.
Weil, unbedingt, das ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Der ist auf jeden Fall Golf-Fan, ja, und das ich halt die ganze Zeit dann auch gesehen habe, so in meinem inneren Auge, wer diesen Film wahrscheinlich finanziert hat. Und wie das gepitcht wurde, weil dieser Klassizismus ist ja sogar Thema in dem Film.
Aha.
Bisschen angekratzt, so an der Seite mal so eine Fußnote eigentlich. Aber ja, diese Sportart ist für die feinen Leute
ja. Irgendwie
so, ne? Deswegen fällt es auch dann schwer, da so richtig sich reinzudenken. Und die Musik ist auch wieder viel zu viel. Viel zu viel. Die Musik, ja. Die schwillt auch immer so an. Auch bei so ganz normal irgendwelchen Gangbildern im Feld, ne? Irgendwer geht spazieren und unterhält sich. Oh, die Musik ist immer so viel, ne? Und jedes Bild auch. Also man sieht auch das Budget, was da reingeflossen ist. Und das ist alles, ist mir alles so, ja, der spiegelt das so ein bisschen wider, diesen Klassizismus einfach. Weil man Bill Paxton für einen mittelmäßigen Film einfach das so viel Geld in die Hand gegeben hat, scheinbar.
Also es sind, ne? 26 Millionen hat das wohl gekostet.
Obwohl das geht.
Was wirklich, also jetzt gerade auch im Vergleich zu den anderen, ja eigentlich wenig ist.
Stimmt, hast recht.
Aber der Film war ja leider übelster Flop. Und das, obwohl er ja visuell eigentlich wirklich gut ist. Aber der hat halt 15 Millionen eingespielt. Und das ist halt, also das, ja, noch nicht mal ein Break-Even irgendwie hast, das tut schon weh. Und wie gesagt, dafür, also der Film, der ist ja gut, der ist visuell echt toll auch zum Anschauen. Er ist halt nur aber leider lang und dadurch zieht sich das halt und dadurch verliert man halt die Lust halt einfach an dem Film. Und das ist, finde ich, irgendwie
total.
Das ist einfach schade, weil wie gesagt, das ist halt, es ist auch gut, also es ist jetzt nicht herausragend gespielt. Ich meine, wie gesagt, das ist ein sehr langsamer Sport, sehr langsamer Plot. Also da ist auch nicht viel Text, also die mussten nicht so viel Text lernen in der Art und Weise. Aber es ist insofern trotzdem solide gespielt. Keine Ahnung. Und alles, also ich fand auch die, wie gesagt, ich fand auch die Effekte toll. Eigentlich, auch wenn es natürlich ein kleiner Stil-Crash ist oder Genre-Clash, wie auch immer. Aber das fand ich auch toll. Aber es sind halt einfach 2 Stunden und das sind, ist auf jeden Fall eine halbe Stunde zu lang. Also da hätte man...
Auf jeden Fall, ja.
Ja, eine halbe Stunde hätte man da nochmal irgendwie rausschneiden müssen. Dann glaube ich, also ich habe ihm jetzt 3,5 gegeben und ich habe ihn auch noch, ich habe ihm noch ein Herz gegeben, einfach weil ich ihn trotzdem, wie gesagt, halt sehr stilisch, sehr gut fand. Aber da wäre noch mehr drinne gewesen. Ja.
Also ich glaube, also ja, fair, finde ich gut. 3,5 kann man machen. Ich glaube, ich hätte den auch langweilig gefunden, wenn der 90 Minuten nur lang gewesen wäre. Wirklich, weil die, also mir fehlt wirklich eine gewisse Dramaturgie, mir fehlt da, fehlen da Höhepunkte und ich habe den Faden verloren direkt von Anfang an, weil die Musik, die leitet mich, hat mich auch ein bisschen fehlgeleitet und ich denke, oh, das ist jetzt was Spannendes und dann ist es aber wieder nichts und es ist die ganze Zeit irgendwie nichts und es ist dann immer wieder, okay, dann jetzt, das ist jetzt der Schlag, okay, habe ich das richtig verstanden, das ist jetzt der wichtige Schlag, nein, danach kommen noch 35 andere, was, I don't get it. Und ich meine, ich gucke auch, diese Filme über Football und Baseball und so, das ist ja klar, die versteht man, also die Spielregeln davon kenne ich auch nicht.
Ja.
Aber die Filme schaffen es einfach besser, mir das wirklich klar und deutlich zu erklären. Darauf kommt es jetzt an. Die sagen dann, dann sagt der Kommentator, und jetzt, nur jetzt oder nie, wenn die den jetzt kriegen, sonst sind sie raus. Damit ich weiß, aha, darum geht's, das sind die Stakes. Ja. Und du, das fehlt mir hier total, ne? Und wie gesagt, ich habe auch die Geduld, um staffelweise Downton Abbey und Gilded Age und ich gucke mir diese ganzen Period Pieces voll gerne an. Aber das hat mich genervt, dass ich bei Gilded Age eine Pause machen musste, um diesen Film zu Ende zu bringen, weil der hat mich wirklich von dem wirklich langweilig.
Ja, ja.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
Ist okay.
Aber weißt du, ja?
Nee, es wäre jetzt... Also tatsächlich, ich habe, glaube ich, auch noch nie einen anderen Golffilm geguckt. Also ansonsten, was man Happy Gilmore mit Adam Sandler, also ich weiß jetzt nicht, ist das Comedy, ist das auch ernst, weiß ich gar nicht. Aber ich habe leider jetzt halt auch, ich habe leider keinen anderen Golffilm mit dem, ja genau, wo ich jetzt halt sage. Also,
aber Happy Gilmore ist, glaube ich, 1000-mal besser.
Also,
das ist, glaube ich, eine Comedy.
Ja.
Und ich weiß, dass der Franz den mag und mein Mann mag den, glaube ich, auch. Also das ist so ein Film, der immer wieder auch zitiert wird und der muss wohl irgendwas anders machen. Na, offensichtlich spielt der in einer anderen Zeit und ist moderner, keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht sollte man den im Vergleich mal gucken, um zu gucken, ob die Sportart da vielleicht irgendwie besser rüberkommt, besser inszeniert wurde. Ne? Weil hier ist es natürlich alles total, total liebevoll inszeniert.
Voll.
Aber nicht ganz so spannend.
Nee. Und
vielleicht haben andere das geschafft, das mehr zu hypen irgendwie, oder?
Keine Ahnung, ich glaube, ich verstehe Golf. Das Einzige, was ich mit Golf am Hut habe, ist Minigolf. Und damals, als ich auf der Wii Sports, da war ich relativ gut, ehrlicherweise.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch bei dem Film, hatte ich dann teils auch so die Sache von, woher wissen die jetzt, also wenn da die 2 Bälle halt beim Ziel zum Beispiel, woher wissen die, welcher Ball jetzt wem gehört? Und wo, also wenn... Wie sehen die, der Ball ist hier ins Gebüsch, schauen dann erstmal eine halbe Stunde alle Leute im Gebüsch und suchen diesen Ball. So, das geht alles nicht ganz in mein, also, das wird bestimmt schon so sein, keine Ahnung. Aber da halt so, insofern, ich verstehe Golf jetzt nicht wirklich mehr oder besser als davor, aber ja, gut.
Nee, das stimmt.
Ja. Also, aber das war das Wort am Ende von, dachte ich mir auch nur so, woher, wie wissen die das? So, das, also, keine Ahnung. Vielleicht bin ich halt nicht in der Bubble drin, Leute. Tut mir leid.
Nee, das ist bestimmt eine Bubble, ja. Es gibt bestimmt ganz viele, denen der gefällt.
Ja.
Aber sollen wir noch ein Wort verlieren über Shia LaBeouf? Den magst du, hast du gesagt? Über Shia LaBeouf. Wollen wir über den nochmal ein Wort verlieren?
Klar, gerne.
Du hast gesagt, du magst den, ne?
Ja, also der wirklich.
Ist aber durchgedreht, ne? Ich weiß nicht so viel über den. Ich weiß, ich kenne den aus einer Akte X-Folge, da hat er als kleiner Junge mal mitgespielt. Und natürlich der unsägliche Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels.
Aha.
Aber das ist ja nicht sein Problem, dass der Film scheiße war. Aber, ach, der ist bei Transformers groß geworden. Mit Transformers ist der ganz groß rausgekommen,
ja.
Oder?
Wie ja.
Noch mal?
Also, deswegen wirklich, der, ich habe, also Transformers fand ich ja ganz, ganz toll, liebe ich auch immer noch. Ich meine, die ist jetzt auch ausgelutscht, die Reihe. Und ich meine, der ist da auch gar nicht mehr Teil von. Und man kann auch damals schon über die Filme sagen, was man will. Aber also er hat so, keine Ahnung, irgendwie, der kommt mir auch einfach wie so ein cooler Dude einfach rüber. Und ich glaube, gerade weil er ja auch als Kind ja schon wirklich auch in der Branche angefangen hat, gut, dass die alle dementsprechend natürlich ein bisschen crazy drauf sind, ist klar. Aber ich fand den immer irgendwie, der, keine Ahnung, der war für mich trotzdem auch immer irgendwie cool. Und auch wenn er jetzt, wie gesagt, halt ein bisschen crazy drauf ist, hat er teils, finde ich, trotzdem noch so einen stilistischen Aspekt irgendwie, falls es Sinn ergibt. Also der, ich finde den, ich sehe den trotzdem halt noch irgendwie als dieses Bildliche von, ach, cool, von Transformers und der, ich weiß, hat jetzt nicht ganz so gut, also, wie formuliere ich das? Es gibt mir so leichte Vibes wie Robert Pattinson von, okay, ich hatte irgendwie Twilight und versuche jetzt halt ernste Sachen zu machen und bei Robert Pattinson funktioniert's und ich glaube, bei Shia funktioniert's leider nicht, obwohl es aber eigentlich könnte. Ergibt das Sinn?
Ja, das ergibt Sinn auf jeden Fall. Also ich finde auch, ich sehe den auch gerne, der hat wirklich einen sehr speziellen Charme, finde ich.
Ja.
Der ist ja immer noch, der ist ja 40, glaube ich, oder 39, also der habe ich gerade hier einmal aufgerufen, der ist tatsächlich ein Jahr jünger als ich. Aber der wirkt immer, der hat immer was, so was Jungenhaftes in den Augen, finde ich, ne? Mhm. Der hat sowas, wahrscheinlich
voll.
Vielleicht, weil man da drin den Jungen sieht, der früher schon irgendwelche Filme gemacht hat oder den Transformers-Jungen oder Disturbia zum Beispiel, das war ja
oh.
So eine Rear Window, so ein bisschen eine Adaption von diesem Hitchcock-Film, da habe ich den auch gesehen und ich finde, der hat immer sowas Jugendliches, sowas Junges, wie so ein Schalk im Auge, ne?
Voll.
Und ich sehe den auch gerne und ich finde, der spielt auch sehr gut.
Mhm.
Ich finde nur die Auswahl seiner Rollen ist halt die Frage, ne? Was der sich aussucht zu spielen und ich glaube, da ist er auf einem ganz, ganz eigenen Trip und auf einem ganz eigenen Pfad auch irgendwie wirklich abgefahrene Sachen zu machen. Das soll er auch ruhig, ne? Aber ich glaube, der könnte wirklich auch viel mehr, den könntest du in vielen Sachen gebrauchen, weil er hat wirklich viel Ausdruck und der ist nicht so austauschbar wie viele andere Jungs, männliche Schauspieler so in der Altersklasse. Das ist ja dann manchmal egal, ob jetzt den oder den, die sehen sich irgendwie ähnlich, haben einen ähnlichen Vibe, aber ganz wenige, finde ich, haben diesen Vibe.
Ja.
Shia LaBeouf hat wirklich einen eigenen Vibe irgendwie
voll.
So, ne? Dieses eigentlich Jungenhafte, so ein Junge, der aus Versehen dann doch alt geworden ist und auch viele Probleme hatte.
Hm.
Ich glaube, der wird auch nicht so gerne gecastet, weil der wohl nicht so einfach ist am Set. Der hat ja auch Substance Abuse, aber wirklich die schlimmsten Substances, ne? Musste in Reha und so weiter. Ich glaube, deswegen nimmt man den nicht gerne, weil der eher wahrscheinlich unzuverlässig ist. Aber von seinem Handwerk her, von seiner Kunst her,
ja.
Was das Schauspielen angeht, glaube ich, ist der schon wirklich sehr gut.
Das glaube ich auch. Und aber deshalb ist das halt wieder die Sache von, okay, wenn du natürlich als Kindheitsschauspieler irgendwie anfängst und dann kommt ja viel diese, ja, Versuchung ist das ist ein doofes Wort, aber dann, es driften ja viele in diese Richtung halt leider ab. Und das ist halt dann bei dem natürlich ins Extreme gegangen. Und ja, es ist schade, weil wie gesagt, also ich glaube, der hätte Potenzial und der, ob man ihn mit einem Robert Pattinson vergleicht oder was mir auch gerade kam, zum Beispiel hier Daniel Radcliffe, wenn man bedenkt, ich meine, obviously Harry Potter und jetzt aber die Sachen, die er jetzt macht, also wenn man an hier ganz Akimbo oder auch Horns, also der Daniel, der ist ja auch voll abgespaced eigentlich. Und gut, also ich glaube, der...
Ja, der muss jetzt, der musste halt voll dann erstmal viele, viele Jahre seinem Image entgegenwirken, ja. entgegenarbeiten. Der hat ja direkt mit als erstes irgendwie eine Broadway-Performance oder eine Performance in London am Theater, wo der splitterfasernackt auftritt.
Ja.
Ne? Und alle möglichen Sachen, wo die Leute denken, hoch, Harry, was machst du da? Und das hat er absichtlich davon ganz, ganz viele gemacht, mhm. um wieder sich selbst, um sein eigenes, wahrscheinlich sein eigenes Gesicht sich auch wieder zurückzuholen, weil es ist immer, alle sehen immer Harry Potter, wenn sie den angucken. Ja. Das ist natürlich scheiße als Schauspieler auch, ne?
Übelst.
Und das hat er, glaube ich, wirklich auf Teufel komm raus versucht, sich zurückzuholen.
Ja, ja. Voll. Und deswegen, ich glaube, das ist halt, also ich finde es schwer, also die kannst du nicht alle drei, also jetzt die kann man nicht in eine Bubble packen, aber es ist so, die haben halt, also das, man sieht da so irgendwie schon so kleine Vergleiche oder man kann sich das auch schon so ein bisschen herziehen, weil sie halt, wie gesagt, klar, Harry Potter, also Daniel Radcliffe ist nochmal ein anderes Level, obviously, aber es hat schon diese Züge halt auch von, ah, okay, gut, ich muss mich jetzt irgendwie, ich drifte jetzt halt irgendwie ab und bei ihm war es halt auf eine schauspielerartige Art und Weise ins Extreme gehen. Und bei Shia waren es halt dann leider die Pilz. So.
Ja, ja, ja.
Ja, scheiße.
Ja.
Aber ich bin trotzdem Fan. Na gut. Ja, supporten wir.
Ja, ich finde auch, der ist ein bisschen intimidating auch.
Ja.
Weil man immer nicht weiß, okay, was ist jetzt? Was ist das jetzt mit einem Film, womit der um die Ecke kommt? Aber doch, der hat wirklich ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht und der spielt schon wirklich sehr gut.
Ja, voll. Ja. Genau, also so dementsprechend, wenn ihr auch, also jetzt um nochmal auf die Kurve zum Film noch zu kriegen, wie gesagt, ich fand ihn gut, ich habe keine anderen Golffilme, mit denen ich es vergleichen kann, wenn ihr die Zeit habt und dann gönnt ihn euch, aber bestimmt gibt es auch noch andere Golffilme, Happy Gilmore, die vielleicht mehr der Masse zusagen und wenn ihr einen anderen guten Sportsfilm schauen wollt, dann schaut euch Remember the Titans an, weil der ist 10 von 10 und ja. Also wenn ihr den weißt, wenn ihr auch, also das ist leider, wie gesagt, das war ja mein Denken von, ah, das wird so ein Film und ja, insofern leicht enttäuscht. Aber wie gesagt, trotzdem, ich fand ihn gut, nur halt einfach zu lang. Einfach zu lang, Kinders.
Mhm. Mhm.
Ja. Ja.
Ja.
Genau.
Okay.
So.
Ja, dann haben wir diesen Monat auch geschafft, ne, oder?
Sehr schön. Ja, da, wie gesagt, es war filmetechnisch schwierig, aber ich finde trotzdem, wir haben das Beste rausgeholt, oder?
Ich finde auch, ja. Ich habe trotzdem also diese Folge, die ungefähr so lang ist wie ein guter, ein knackiger 90, 95 Minuten, mehr braucht man doch gar nicht. Also ich glaube auch, ich hatte Spaß, ich war unterhalten und ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit uns.
Ja, ich hoffe, es ist Spaß gemacht beim Hören und euch viel Spaß beim eventuellen Nachschauen.
So. Genau. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann, ciao.
Filmzeitreise.